Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Abend, Thomas. Oder guten Nachmittag.
Guten Nachmittag, genau. Noch ist es nicht Abend. Aller Tage.
Irgendwie es ist so. Nicht alle Tage Abend.
So, ja, was? Genau, so.
Okay. Bloß wenn wir jetzt so weitergemacht hätten mit unserer Pre-Show, dann wäre es bald Abend gewesen.
Ja, komm, hör auf. Bei uns schneit.
Bei uns hat es geschnitten. Es hat geschnitten, super.
Wie geschnitten Brot,
genau. Da kannst du dir eine Scheibe von abschneiden, ja. Bei uns hat es gestern ordentlich runtergehauen, ja.
Nee, bei uns hat es jetzt gerade vor kurzem wieder angefangen zu schneiden.
Ja. Wunderbar. Ich hoffe, du bist nicht in einem Hochwassergebiet. Da hatten
Nein.
Einige.
Oh ja, ganz schlimme Bilder, ja.
Oh, wei.
Das sind die zwei Extreme. Die einen gehen im Schnee unter und die anderen im Hochwasser, ja.
Ja, das ist die sogenannte Luft. Scheiße.
Luftbrücke?
Luftmengen, nee. Ah. Luftmassengrenze. Mein Gott.
Okay.
Wortfindungsstörungen, mein Gott.
Ja. Okay. Kennt man ja eigentlich nur von mir.
Ach, ich glaube, wir nehmen uns da beide nichts. Gut, noch ein bisschen Hörerfeedback, was bei mir aufgeschlagen ist. Es gab sehr viel positives Feedback zum letzten Sponsor und da hatte ein Hörer eine konkrete Frage, die vielleicht auch für die Masse der Hörer auch interessant sein könnte, weil wir haben in der letzten Folge nicht erwähnt, wie lange dieser Gutscheincode oder dieser Rabattcode gültig ist. Da hat uns die Firma Box Crypta, ich habe es heute hoffentlich richtig ausgesprochen, nämlich bis zum 30. April den Rabattcode eingeräumt. Also wer nochmal oder wer sich noch nicht ganz schlüssig war, ob diese Verschlüsselungsgeschichte interessant ist, der hat Zeit bis zum 30. April sich das Ganze zu überlegen und die ganzen Daten standen in der letzten Folge, also in der Folge 457.
Wow, 700, hollalalalala.
Früher oder später kommen wir da auch hin, in der Folge.
Da ist jemand sehr optimistisch.
Ja, aber immer doch, Folge 457, in den Shownotes, da stand das alles drin. Wie gesagt, da gibt es nochmal 40% auf das Jahresabo für Box Crypta. Gut, und auch heute haben wir wieder einen Kooperationspartner an Bord. Und da geht es um das große Thema Nachhaltigkeit und die Firma heißt Revive Interieur und alles dazu im Laufe der heutigen Sendung.
Mhm. Ja.
Ja, gut. Ja. Dann lass uns einsteigen, oder?
Genau, nochmal kurz Hyundai, aber wirklich kurz. Wir machen da jetzt kein Fass draus, ja. Oder kein Fass auf. Oh, möchtest du?
Ach, nein.
Erzähl. Nein, wir verlinken nur mal einen Artikel nochmal, da geht es um, Hyundai und Apple und das Geschäft, beziehungsweise ob sich und wie sich da die Zusammenarbeit gestaltet mit denen, wie lange sie da anscheinend schon in Verhandlungen sind und dass Hyundai, ja, so die Geschäftsführung von Hyundai nicht unbedingt so begeistert ist von der Art und Weise, wie sich Apple das anscheinend vorstellt. Weil Apple möchte im Prinzip die Teile zum Großteil alle selbst designen und einkaufen und dann quasi, so wie man aus dem Artikel rausliest, halt eine Lohnfertigung im Prinzip machen lassen. Also nur noch das Zusammenschrauben, ja. Damit ist Hyundai nicht ganz so glücklich, ja, weil sie dann befürchtet, dass das Hyundai im Auto dann einfach verloren geht, ja, was ja wahrscheinlich höchstwahrscheinlich auch der Fall wäre. Das ist ja dann nicht nur designed in Kalifornien, ja, sondern wo sollte da wahrscheinlich das Hyundai-Logo noch auftauchen? Und definitiv nicht am Fahrzeug.
Davon ist natürlich auszugehen. Ich meine, das Thema haben wir ja auch mit Foxconn. Foxconn ist ja auch der größte Auftragsfertiger für Apple. Der einzige Auftragsfertiger. Es gibt natürlich auch noch andere Baustellen oder Fabrikanten, die für Apple arbeiten, aber Foxconn ist der größte, der für Apple arbeitet. Und da sieht es ja genauso aus.
Ja, wobei, das ist da nochmal ein bisschen anders. Foxconn, das ist im Prinzip denen ihr traditionelles Geschäft. Sie fertigen für andere.
Ja.
Hyundai sieht ja ein bisschen anders aus. Hyundai ist Hyundai, ja. Die machen für sich. So eine Zusammenarbeit ist bestimmt ganz interessant, aber wie gesagt, da gibt es anscheinend noch Diskussionsbedarf, was ja auch ganz okay ist. Aber ja, mal gucken, ob das dann oder wie es zum Schluss dann wirklich aussieht, weil ich denke mal, die Apple hat da wie immer ihre festen Vorstellungen.
Und, ja, klar.
Mal gucken, ja.
Also die Gespräche sollen angeblich schon im Jahre 2018 erstmals begonnen haben und das hat sich dann, wie gesagt, immer wieder, sind die dann zusammengekommen und immer wieder auch auseinandergegangen und Hyundai ist da so ein bisschen skeptisch, speziell im Moment auch die Manager, die das zu entscheiden haben und sie tun sich sehr schwer damit, sich etwas zu öffnen und ein wenig auf Apple zuzugehen, was man so aus den Berichten von Reuters herauslesen konnte. Und ja, es ist die Frage, ob sich Hyundai auf dieses Spielchen in Anführungsstrichen einlässt. Das ist das große Fragezeichen dahinter.
Ja.
Ja. Ja. Aber je mehr man jetzt hört und je konkreter diese ganzen Berichte werden, je näher kommen wir doch zum Thema Apple Auto oder iCar oder wie man das auch nennen mag. Also da ist in irgendeiner Weise ist da schon was dran. Ich denke, das ist, es wird immer konkreter. Und die Gerüchte gehen ja auch im Moment dahin, dass im März ein Announcement rausgehauen werden soll und ja, bekannt gegeben werden soll, dass da was am Laufen ist in irgendeiner Form. Bin ich gespannt.
Ja, ob man da was hören wird, ist die andere Frage, aber je konkreter die Sache wird und spätestens dann, wenn ein Kooperationsvertrag irgendwo unterschrieben ist, wird man garantiert, je näher man irgendwelchen Prototypen kommen wird oder aber halt dem fertigen Fahrzeug kommen wird, wird man definitiv auf jeden Fall noch einige Leaks zu erwarten haben. Das, ja. Das ist so groß, wenn die nicht wirklich eine Einheit da aufmachen unter Apple-Führung, die quasi hinter verschlossenen Türen arbeitet, wird man das nicht irgendwie, oder wird man nicht verhindern können, dass es da auch sehr konkrete Gerüchte wahrscheinlich geben wird. Ja,
ja im Moment, oder was heißt im Moment, es gab ja eine Pressemitteilung, dass es innerbetriebliche personelle Umstellungen gibt bei Apple. Ein Manager, der für im Bereich Hardware Engineering tätig war, soll jetzt einen anderen Bereich übernehmen. Und da gab es ja auch Diskussionen und Gerüchte und Spekulationen, dass der für den Bereich Apple Car in Zukunft tätig sein soll.
Ja, gerade das ja eigentlich. Ja, das ist wieder die Frage, wo du liest. Aber das meiste, was ich jetzt gelesen habe, ist, dass es noch nicht mal Auto sein soll, sondern das Projekt, um das er sich kümmern soll, die ja die Brille quasi
das sein gab wird es auch, von Apple. Genau. Das sind die Gerüchte, also das die entweder die AR-Brille oder die es gab ja auch jetzt Gerüchte über eine VR-Brille, sind jetzt auch ganz aktuell gewesen. Die soll angeblich nochmal vor der AR-Brille kommen. Halte ich aber auch für ein sehr steiles Gerücht mit der VR-Brille ehrlich gesagt. Ja, weil das ein wirklich sehr spitzer Anwendungsbereich ist. Wo soll man diese Brille noch einsetzen, außer für Gaming? Wo macht es Sinn, eine VR-Brille einzusetzen? Bei AR sieht das Ganze schon etwas anders aus. Da gibt es, denke ich, einen viel größeren Anwendungsbereich. Aber VR, schwierig. Schwierig.
Ja, du hast auch noch ein bisschen was außerhalb von Gaming. Aber der Hauptpunkt ist eigentlich Gaming. Und ich glaube, auch der treibende Faktor könnte Gaming sein für VR. Das Problem an der Sache ist einfach, dass nach wie vor, auch wenn man jetzt die letzten zwei Jahre immer mal wieder geredet hat, jetzt kommt der Durchbruch, beziehungsweise man redet ja eigentlich schon viel länger davon, aber jetzt auch gerade mit den letzten Entwicklungen in Richtung VR, ja, sei es Facebook, sei es HTC oder ja, das spricht man immer jetzt kommt der Durchbruch, ja, jetzt hat Valve was gemacht, ja, jetzt kommen die und die Titel, jetzt ist der Durchbruch da für VR. Ja, nö.
Ja, So ist es. Und nee. Gaming und Apple, das sind ja so Welten, die nicht so hundertprozentig matchen.
Genau.
Apple hat ja nie so den großen Durchbruch gehabt. Sie haben es immer wieder versucht, aber auch diese Spielegeschichte mit dem Apple TV, diese Arcade-Geschichte, das ist alles nicht richtig durchgestartet.
Ja, selbst die VR-Demo, die sie hatten, die sah so ganz gut aus, ja, aber ja.
Ja, ich meine, wir wissen natürlich nicht, wie der kommende Apple TV aussehen wird. Da steht uns ja im Endeffekt auch noch was vor der Tür, ob das vielleicht auch eine Kombination sein wird, Anführungsstrichen, oder dann kompatibel sein wird mit der eventuell kommenden VR-Brille. Das wäre natürlich auch noch eine Spekulation wert.
Nee, also Apple TV sehe ich auch nicht. Also du meinst Apple TV als Box?
Richtig, genau.
Ja, sorry, ich habe eben Apple TV wieder als wirklich ein Fernseher.
Ich meine jetzt Apple TV in Hinblick auf die VR-Geschichte, ob das vielleicht eine Kombination sein könnte, dass das jetzt matchen könnte in irgendeiner Form, dass man da in den Gaming-Bereich geht.
Ich könnte mir VR bei Apple eigentlich sehr gut, also wenn sie wirklich an VR arbeiten sollten, dann als Standalone, dass du gar keine zusätzliche Hardware brauchst dafür. Das ist quasi, ach, wie heißt die von Oculus nochmal, Facebook, die
Rift. Auch,
ist das die Rift?
Oculus Rift, glaube ich,
ja. Die kannst du per USB ja noch mit dem Rechner verbinden, aber in der Regel ist es ja eigentlich als Standalone gedacht. Ich denke, das ja, und das ist auch, denke ich, meiner Meinung nach, wenn überhaupt, die Zukunft von VR. Da das Ding nochmal an einen PC anschließen mit einem Kabel, ja, selbst mit einer Wireless-Verbindung ist es schwierig, wenn du erst nochmal eine separate Hardware dafür brauchst, ja. Dann hast du wieder zwei Geräte, die du brauchst, du hast wieder höhere Ausgaben, ist ein schwieriges Thema. Du musst mindestens mal eine vernünftige Wireless-Lösung haben, das ist entweder so ein Ding, oder aber Standalone.
Ja.
Und ich denke mal gerade mit iOS, mit den Prozessoren, die sie jetzt haben, mit den GPUs, die wir erwarten, also M1 mit den GPUs, die wir jetzt erwarten, gerade auch im Hinblick auf die Pro-Geräte beziehungsweise den Macro später, ich denke, die Power und auch die Akkulaufzeit für ein Standalone-Gerät wäre da. Es ist halt die Frage, sieht Apple für sich da ein Geschäft? Gerade wie du es auch schon angesprochen hast, Gaming ist nicht der traditionelle, oder kein Standbein Apple. Von Apple. Ja, das, nee. Du hast Apple Arcade, ja. Wäre das vielleicht ein Ding, dass sie das auf VR bringen wollen? Könnte sein.
Ja. Aber da müssten sie die Spiele von der Darstellung oder von der Qualität oder noch ein bisschen aufbohren, dass wir sich jetzt in Arcade
VR muss nicht unbedingt jetzt hyperrealistisch sein, was die Grafik betrifft. Beat Saber ist mit einer der Titel für VR und das ist ja grafisch jetzt auch nicht unbedingt. Ja. So anspruchsvoll an die Hardware. Aber
wenn ich mir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt Arcade anschaue, ich glaube nicht, dass das hier jemanden hinter dem Ofen hervorlockt.
Ja, nein, Arcade, nicht die aktuellen Spiele, sondern Arcade als Plattform zum Beispiel, die dann zur Distribution auch von VR-Titeln einfach genutzt wird.
Da müsste dann ja wirklich noch wesentlich mehr kommen, damit ich irgendwie Ambitionen habe, mir so eine VR-Brille zu kaufen.
Und das ist halt traditionell das Problem. Ja. Egal, wen sie bis jetzt auf der Bühne stehen hatten ihr Commitment rausgeblasen haben für Gaming, das ist nichts draus geworden. Ja.
Alles in die Hose gegangen, mehr oder weniger. So ist es.
Die Frage wäre halt wirklich, weil wir hatten ja von Apple vor langer, langer Zeit schon mal eine Spielekonsole, ja. Oder sie haben es versucht, sagen wir mal so. Ja, wäre oder würde sich Apple heute diesen Schuh im Bereich gerade VR nochmal anziehen wollen? Dass die Infrastruktur da ist, dass sie jetzt mit auch gerade mit den Chips da sind, ja, dass sie sagen, okay, wir können das auch eventuell als Standalone-Gerät machen. Ja, okay, aber wollen sie sich den Schuh wirklich anziehen?
Ja, das ist die Frage.
Also ich denke mal, was Hardware und Software betrifft, nicht jetzt Spiele, sondern was Hardware und OS betrifft und auch das Design betrifft, könnten sie definitiv was machen. Ja, auch gerade mit den Möglichkeiten, Bildschirmtechnik etc. alles, das könnten sie, denke ich mal, sehr gut hinkriegen im Bereich VR. Aber wollen sie sich diesen Schuh anziehen? Ja. Wollen Sie es wirklich versuchen? Mit wem wollten Sie zusammenarbeiten wegen VR-Titeln? Weil Sie müssten auf jeden Fall von vorne, also Sie können nicht drauf setzen, dass die Hardware die Entwickler bringt.
Nein.
Sie müssten auf jeden Fall die Entwickler vorher mit ins Boot holen. Ja? Und müssten da vielleicht auch mal Geld auf den Tisch legen, damit halt was Vernünftiges kommt. Ja? Aber jetzt sind wir schon wieder so weit abgedriftet. Ja.
Bin ich sehr skeptisch, was eine VR-Brille angeht.
Genau.
AR-Brille, dass da was läuft, okay, das denke ich schon, dass Apple da verstärkt dran arbeitet. Und Tim Cook hat sich ja auch in der Vergangenheit sehr positiv zum Thema AR geäußert. Genau. Das war ja immer so sein Steckenpferd, in Anführungsstrichen, und hat immer sehr viel Statements in Richtung AR abgegeben. Und man hat ja auch herausgehört, dass ihn das Thema bewegt und dass er da, denke ich, in diesem Bereich was machen will. Und da wird auch was kommen. Und deswegen, wie du eben schon sagtest, könnte ich mir eher vorstellen, dass diese personelle Umstellung, die wir gerade haben bei Apple, in dem Bereich eher in diese Richtung AR-Brille geht. Meine Meinung.
Ja.
Könnte natürlich auch sein, dass der Kollege sich um das Thema faltbare iPhones kümmert, aber ich glaube, dieses Thema ist jetzt nicht so extrem hoch aufgehängt, dass diese Persönlichkeit, in Anführungsstrichen, diese Apple-Persönlichkeit für faltbare Displays zuständig sein wird. Dafür ist das Thema in meinen Augen nicht prominent genug, dass man extra diese Person dafür abstellt. So sehe ich das.
Ich bin am Grübeln. wenn es sich nicht nur um ein faltbares iPhone oder sagen wir mal nicht nur eine Version des faltbaren iPhones handeln würde, sondern da eventuell zwei oder drei verschiedene Designs sogar, oder um, dass es um mehrere Designs geht, plus eventuell nochmal das iPad oder aber vielleicht sogar ein Projekt, was so einen Hybriden aus MacBook, iPad betrifft. Je nachdem, welches Potenzial Apple da drin sieht, könnte das vielleicht auch der Fall sein, dass man da entsprechend jemanden abstellt, der sich dann nur darum kümmert. Aber das sehe ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt. Ja. Von daher, die AR-Brille ist so lange jetzt schon im Gespräch und angeblich ja jetzt auch in einem Stadium, wo sie kurz vor dem finalen Produkt steht, das könnte durchaus sein, ja.
Ja, sehe ich auch so. Gut, dann lass uns mal gucken, was wir noch so im Dokument haben.
Ein bisschen was haben wir noch.
Ja, ein bisschen was haben wir noch. Wir müssen noch ein bisschen was abarbeiten, da hast du recht. Es gibt ein interessantes AirPods Max Zubehör, was man in Anführungsstrichen relativ günstig selbst produzieren kann. Ich habe da auf Finiverse einen schönen Stand gesehen, den man sich selbst ausdrucken kann, sofern man einen 3D-Drucker seinen eigen nennt oder einen Bekannten hat, der das mal ausdruckt. Aber ich glaube, es gibt mittlerweile auch Dienstleister, wo man einfach die Datei hinschicken kann, die das ausdrucken und wo man dann das fertige Produkt bekommt. Aber ich finde das Ding, was dort gezeigt wird, sehr, sehr interessant. Sieht auch sehr gut aus, finde ich, sehr minimalistisch. Ist natürlich ein passiver Stand. Die Macs werden jetzt nicht aufgeladen, sondern einfach nur vernünftig aufbewahrt und präsentiert, wie auch immer. Aber das könnte im Endeffekt die günstigste Lösung im Moment sein, einen vernünftigen AirPods Max Stand zu bekommen.
Ja.
Ja.
Genau. Ja, 3D-Drucker, schönes Thema. Da hatte ich mich auch einige Zeit vor Corona noch mit beschäftigt. Hatte ich mit der Idee in Bezug auf Modellbau wieder gespielt und überlegt, mir eventuell einen vernünftigen, günstigen 3D-Drucker anzuschaffen, um mir halt einfach die Teile selbst zu drucken. Mittlerweile braucht man das Geld, glaube ich, für andere Sachen. Und wenn es nur zum Sparen ist, für
schlechte Zeiten. Ja. Aber sollen die Zeiten jetzt noch schlechter werden?
Ja, nee, aber um auf der sicheren Seite während dieser Zeit einfach zu sein. Genau. Ja. So wobei, ich muss ja sagen, ich bin wieder, also was Geld betrifft, bin ich ja wieder ein bisschen entspannter, seitdem ich auch meinen neuen Job angefangen habe.
Ja.
Und ich muss ja auch sagen, dadurch, dass ich ja, bevor ich arbeitslos geworden bin, ja, einen wirklich sehr gut bezahlten Job hatte, ging das ja auch noch. Klar, ja, ist es weniger Geld, was du kriegst, aber ich bin ja von einem relativ hohen Niveau ausgekommen, ja. Von daher ist es uns jetzt auch nicht so schwer gefallen, die Zeit bis zum neuen Job zu überbrücken. Ja, da sind wir auch in einer sehr glücklichen Lage gewesen. Ja, das geht auch nicht unbedingt jedem so. Von daher kann man da wirklich hier toi, 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 ja, Gott sei Dank war es in der Situation jetzt so bei uns. Aber wie gesagt, ich hätte mich trotzdem wahrscheinlich geärgert, hätte ich mir dieses Ding angeschafft, weil das Geld konnte man in der Zwischenzeit schon für andere wichtigere Sachen ganz gut gebrauchen. Ja,
ja, klar.
Ja. Aber ja, wir hoffen ja mal, dass dieses Jahr wesentlich besser wird, was jetzt gerade die Pandemie betrifft. Von der wir mal gucken, was vielleicht dann zu Weihnachten noch so alles im Budget ist. Ja.
Mhm.
Oder sagen wir mal dieses Jahr, weil es ein neuer Mac wird ja definitiv notwendig.
Ja, das 2010, ja, glaube ich, ne, ist deiner, ja, oh, das ist schon.
Ja, der wird jetzt, das wird jetzt sagen, also dieses Jahr ist Zeit. Ja. Dieses Jahr ist echt Zeit. Jetzt muss was passieren.
Ja, ja, das
genau. Denke ich auch. 3D-Drucker, ja.
3D-Drucker, ja. Ja, das ist auch ein sehr komplexes Thema. Ich habe mich da auch mal in der Theorie mit beschäftigt, aber je mehr man sich dort mit beschäftigt, mit dieser ganzen Geschichte, je komplizierter wird es und man ist dann hin und her gerissen, was ist das ideale Modell, was braucht man, was will man. Und ich glaube, man sollte sich erstmal im Klaren darüber sein, was man überhaupt machen will und nach den Anforderungen, danach sollte man sich das Gerät aussuchen.
Genau.
Sonst ist man total überfordert mit der ganzen Geschichte.
Ja, weil das ist wie bei vielem anderen auch, oder bei uns ja auch, wenn du mal überlegst mit Audio-Devices, ah nee, schön wäre vielleicht dann doch noch die Funktion. Und überleg mal, wenn du das nächste Modell nimmst, da hast du wieder ein XLR mehr. Und dann ist er, und dann musst du mal gucken, für, wenn er vielleicht für On the Road noch geeignet wäre. Also,
ja.
Da kannst du, dann nimmst du vielleicht auch dann das Modell, was nicht, oder wo du vielleicht nur einmal im Jahr einen Anwendungsfall hast, ja. Oder einmal alle Schaltjahr oder so, ja. Deswegen bei 3D-Druckern auch sehr schwierig. Vor allem der Markt ist mittlerweile so groß geworden.
Ja, aber ja gut, lass uns das Thema jetzt nicht aufmachen. Sonst,
genau, aber bleiben wir doch bei den AirPods Max.
Okay.
Und zwar, ich habe jetzt ganz beiläufig mitgekriegt, dass die, wie heißt es im Deutschen?
Ohrpolster.
Die Ohrpolster jetzt auch separat bestellt werden können. Und zwar für 79 Euro im deutschen Store.
Ja, ist super günstig, super günstig.
Ja, okay. Guck mal, was die Dinger generell kosten. Jetzt kriegt es, wie gesagt, wer dann möchte, kann sich die Dinger jetzt auch separat nochmal bestellen. Ich glaube, Lieferzeit war irgendwie Februar. Da bin ich jetzt aber, wobei haben wir ja jetzt eh gleich. Ja, so lange ist es ja eh nicht mehr hin.
Ja.
Aber geht jetzt, ja. Hatten wir ja auch schon gerätselt, wann es dann soweit sein wird, aber jetzt ist es live auf der Seite, ja.
Ich bin gespannt, ob das genauso ein Phänomen werden wird wie die Apple Watch Armbänder. Wahrscheinlich nicht, weil der Käuferkreis kleiner ist für die AirPods Max als für die Apple Watch, ganz klar. Es würde mich wundern, wenn die Apple AirPods Max genauso ein Erfolg werden wie die Apple Watch. Das wäre ein Wunder.
Es ist halt nochmal eine andere Nische oder ein anderer Markt als jetzt die Watch. Aber ich denke, in ihrer Nische, die sie sind, können die sich schon ein schönes Stück vom Kuchen abschneiden.
Ja klar, in der Nische auf jeden Fall, aber es wird nicht das Massenprodukt wie die Apple Watch, auf keinen Fall.
Na, so Stückzahlen wirst du davon nicht verkaufen.
Nein. Und auch nicht so Stückzahlen wie von den In-Ear-Systemen, also die AirPods Pro oder die normalen AirPods, das wird auch nicht passieren.
Das ist halt auch schon mal alleine der Preis, der auch nochmal in einer anderen Liga spielt. Aber in dem Bereich, in dem sich der Kopfhörer positioniert, denke ich mal, kann er sich schon ein ordentliches Stück vom Kuchen abschneiden.
Ja, das glaube
ich auch. Ich sehe jetzt auch nicht, wie beim iPhone, dass die in relativ kurzer Zeit da sich so ein Riesenstück aus dem Kuchen rausschneiden können. Aber das ist auf jeden Fall, sagen wir mal, mehr als ein Stück, ja. Denke schon.
Ja, so sehe ich das auch.
Ja.
Gut, wo wir gerade bei AirPods sind, es gibt neue Berichte aus der Zuliefererkette. Das koreanische Magazin ET News Warum denke ich jetzt gerade an Außerirdische? E.T.?
Okay.
E.T., ja.
E.T., telefonieren nach Hause.
So sieht's aus. Die haben berichtet, dass sich das etwas verschieben wird mit den AirPods Pro der zweiten Generation. Da sei man sicher im Moment, oder war man sicher sehr sicher, dass wir im April neue In-Ear-Kopfhörer sehen werden. Aber es sieht im Moment so aus, dass wir das erst im Sommer sehen werden. Nämlich der Zulieferer Winbond, der hat berichtet, dass es Probleme in der Produktion gibt oder dass die Produktion komplett ausgebucht ist und dass sie im Moment am Limit produzieren für die neuen Kopfhörer und dass das erst komplett im Sommer der Fall sei, dass sie die Bestellungen von Apple gerecht werden können in der Menge der Komponenten, die man dafür benötigt. Tja, bin ich gespannt, ob diese Information auch wirklich stimmt. Ich kann ET News nicht so einordnen, was die Seriosität angeht und ob die Quellen auch seriös sind, die sie dort sitzen hatten bei der Firma Winbond. Das ist jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte.
Ja, ja. Aber apropos Lieferknappheit, das mit den Chips für die deutsche Automobilindustrie hast du ja mitgekriegt. Dass sich da unser Minister ja auch eingeschaltet hatte mit dem Brief an ich glaube, die Regierung, ja? Dass die bei TSMC mal kurz intervenieren und sagen, die sollen da die Produktion für die deutschen Automobilhersteller mal ein bisschen hochfahren. Fand ich auch sehr witzig, weil TSMC, ja, wir kennen es ja, ist ja unter anderem auch einer der Zulieferer von Apple. Vielleicht hätten sie besser mal Apple und ach, wie heißt der andere nochmal? Auch groß im Smartphone-Bereich. Ach, siehst du, ich habe den Hersteller jetzt schon wieder vergessen. Vielleicht hätte er besser die angeschrieben, hätte mal gefragt, ob die Kapazitäten freigeben. Ich habe auch gedacht, ja, Freunde, hätten die sich mal nicht nur auf einen Hersteller festgeschossen, ja, sondern vielleicht auch mal, wie ursprünglich gedacht, einen zweiten Lieferanten mit an Bord geholt. Ja, wäre vielleicht auch mal eine Idee gewesen, aber...
Ja.
Andererseits muss man auch mal gucken, die sind so gut im Geschäft, ja, die haben die Anlagen, die produzieren, muss man gucken, wie die für Apple ja auch produzieren, ja, oder in welcher Qualität und auch gerade im Nanometerbereich, ja, wo sie mit den Chips unterwegs sind, ist natürlich auch schwierig, da mehrere Lieferanten in der Größenordnung auch gerade zu finden, ja.
Ich meine, nicht jede Firma hat so ein großes Glück, den König des Lieferkettenmanagements im Betrieb zu haben wie Tim Cook. Ja, das muss man dazu sagen. Er hat dieses
das kommt ganze auch noch dazu. Ja, ja.
Lieferkettenmanagement ja perfektioniert und er weiß, wie das Ganze funktioniert. Und der ist ja nun schon auch seit Jahrzehnten bei Apple und hat das ja auf die Spitze getrieben, also positiv gesehen auf die Spitze getrieben. Und dieses Glück hat nicht jede Firma. Ne?
Ja, und das ist genauso die Frage, wie sehen die Verträge aus?
Ja.
Und wieso kam es zu der Knappheit? Haben sie die Anlagen für jemand anders gebraucht, ja, der besser bezahlt oder mit dem sie einen anderen Vertrag hatten? Man weiß es nicht, ja. Oder war es wirklich Corona-bedingt, dass halt irgendwie die Hälfte der Produktion ausgefallen ist, ja? Oder obwohl, war da nicht auch was mit einem Firmenbrand? Da will ich mich jetzt gar nicht mal so drauf festlegen, aber da habe ich, glaube ich, auch was gelesen gehabt. Aber auf jeden Fall, ja, scheiße, ja. Was willst du machen? Da kannst du dann wirklich nur in die Röhre gucken, ja, wenn dann, aber das hast du ja in anderen Branchen genauso, ja. Wenn dein wenn dein einziger Lieferant sagt, der kann nicht, dann hast du halt gelitten, ja.
Das ist so.
Ja. Gut, aber so viel dazu. Nur mal so am Rande.
Am Rande. Gut, am Rande können wir auch erwähnen, dass es mittlerweile ein Feature-Update für den HomePod Mini gibt, das Feature war zwar schon beim Release angekündigt worden, aber man hat damals schon gesagt, diese Funktion wird nachgereicht. Die Handoff-Funktion ist jetzt nachgereicht worden, gibt es jetzt bei der Version 14.4. Da kann man im Endeffekt nahtlos Anrufe, Musik oder Podcasts vom iPhone oder vom jeweiligen iDevice an den HomePod übergeben. Das funktioniert auch gut, habe es ausprobiert, problemlos. Also dieses Handoff-Feature wurde wirklich sehr, sehr gut implementiert. Ich habe bis jetzt noch keine Fehlfunktion feststellen können. Ja, ist ganz, ganz praktisch.
Ich übrigens auch nicht.
Hast du überhaupt noch ein Board Mini?
Nö.
Okay, dann kann man das auch nicht feststellen, ganz klar. Eins der wenigen Apple-Produkte, die ich mir in der letzten Zeit gegönnt habe, oder besser gesagt, das einzige Apple-Produkt, was ich mir in der letzten Zeit gegönnt habe, liegt aber auch am Preis.
Ja, der Anschaffungswiderstand ist eigentlich recht überschaubar. Ja.
Sehr attraktiv, ja. Und du bekommst ein Netzteil dazu. Ein Original-Apple-Netzteil. Allein das, ne?
Netzteile.
Ja. Gut, und wo wir gerade bei Strom sind, Leistungsaufnahme, da hat Apple eine sehr schöne Tabelle veröffentlicht. Das war für mich persönlich,
ja.
Für mich persönlich das Highlight der Woche. Jetzt muss ich mir natürlich erst nochmal meine handschriftlichen Notizen suchen. Jetzt habe ich das Thema so früh reingenommen und ich habe jetzt wieder meinen Zettel verloren, weil da sollte man schon exakt sein, wenn man hier von Leistungsaufnahme spricht und von Idle Mode und von dem normalen Mode. Es sieht jedenfalls so aus, dass der M1 Mac im Idle Mode ja, nur 7 Watt benötigt. Das ist schon mal enorm. Und wenn, also enorm, nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne.
Wobei dieser Idle-Mode, wie auch immer, ist nicht Standby.
Nein, ist nicht Standby. Das wurde aber, glaube ich, auch nicht spezifiziert. Standby wurde nicht angegeben auf der Seite. Deswegen sind das nur die Zahlen, die ich raussuchen konnte.
Ich wollte nur wegen meinem Verständnis mal fragen, weil ich würde ja sagen, das ist der Modus, wenn er an ist, aber nichts macht.
Genau, also wenn er quasi keine Belastung der CPU hat, also gar nichts quasi macht, wenn da quasi nichts an Aktivität, an Performance oder an Leistung vom System her gefordert wird, sozusagen.
Genau.
Und dann kann man das Ding natürlich noch ein bisschen weiter runterfahren. Und jedenfalls sieht es so aus, dass man, wenn man ihn jetzt nicht, also wenn man jetzt unter Last betreibt, das Gerät mit 39 Watt arbeitet. Das sind die beiden Zahlen. Es gibt dann noch sehr interessante Zahlen von dem allerersten Mac Mini, die da aufgeführt worden sind. Die sind aber nach meiner Meinung sinnlos, die jetzt zu erwähnen. Ich habe mir ein bisschen realistische Werte rausgesucht aus der Tabelle, nämlich den Mac Mini aus dem Jahre 2018. Das ist der letzte Mac Mini, den es mit Intel-Prozessoren gab, nämlich den i7 mit einem 6-Kerner und der braucht im Idle-Mode 20 Watt. Das ist noch so, denke ich, halbwegs verkraftbar, aber wenn er unter Last arbeitet, 122 Watt. Und das sind so zwei Vergleichswerte, die in meinen Augen enorm sind. Und die, denke ich, gerade für Leute interessant sein können, wenn man die im Serverbereich einsetzt, die Systeme. Mhm. Da setzt man ja nicht nur einen ein, da setzt man ja ganze Clusterfarmen ein. Gibt ja da genügend Unternehmen, die mittlerweile darauf setzen, auf Mac Minis. Amazon ja mittlerweile auch. Und die haben auch schon angekündigt, die nächsten Generationen, die sie dort einsetzen, auch auf M1 Macs oder M1 Mac Minis umzubauen oder umzurüsten, nicht mehr auf Intel basierende Systeme. Allerdings denke ich, werden auch bei Amazon weiterhin noch die Intel-Geschichten am Start sein, weil es ganz einfach auch Anwendungen gibt, die einfach derzeit noch einen Intel-Mac voraussetzen. Und ich denke, deswegen werden sie da noch eine geteilte Infrastruktur am Start haben, nach meiner Meinung. Aber diese Leistungsdaten oder diese Leistungsaufnahme, die hat mich extrem beeindruckt.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Das
sind gute Zahlen. Gerade auch im Vergleich zu Intel.
Ja. Ja. Sehr, sehr beeindruckend. Und ich sage es ja immer wieder, wir stehen am Anfang der ganzen ARM-Geschichte, der ganzen Silicon Macs und ich mag mir gar nicht ausmalen, was da alles noch kommen mag.
Ja, so ein bisschen träumen kann man ja.
Eben. Gut, und dann kommen wir. Hast du noch was dazu zum Thema?
Ich wollte gerade sagen, also wir werden es definitiv wissen, wie wir träumen können in Bezug auf Leistung bei den ARM-Chips von Apple, wenn wir die Pros sehen.
Ja.
Ich denke mal dann, spätestens dann, wenn wir den Mac Pro sehen. Aber ich denke mal auch schon mit den Pros, ich denke nicht, dass sie da ein, oder ich gehe mal nicht davon aus, dass es ein M1 sein wird, sondern, oder jedenfalls nicht so, wie er aktuell verbaut wird. Das wird ein bisschen was anderes sein für den Pro. Ob das ganz anders ist, ja, oder ob er sich auch wirklich schon anders nennt oder ob da irgendwie nur ein paar mehr Kerne oder so drin sind, ja. Mal abwarten, aber da werden wir, denke ich, mal sehen können, wo die Reise dann so jetzt mit der ersten Generation und den verschiedenen Modellen dann hingehen wird, ja.
Na, ich denke mal, den ersten Eindruck werden wir haben, wenn wir die iMacs sehen werden. Ich glaube, das wird so der erste,
das auch schon, ja.
erste Eindruck sein, wo die Reise hingehen wird, weil die iMacs, je nach Ausstattung, die gehen ja auch schon in die Pro-Geschichte und da werden wir schon mal sehen, wo es hingehen kann. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, obwohl ich den iMac an sich nicht mehr so, also für mich persönlich nicht mehr so interessant finde. Ich bin immer noch der Meinung, dass man mehr in Richtung Skalierbarkeit gehen sollte, Aufrüstbarkeit etc. Und das ist ja beim iMac so nicht gegeben. Aber das ist natürlich auch nur ein ganz persönlicher Anwendungsfall oder ja, wie gesagt, das ich hoffe ja noch auf ein bezahlbares In-the-Middle-Modell, aber das, da wiederhole ich mich ja auch.
Abwarten, da müssen wir einfach abwarten.
Ja. Da müssen wir abwarten, was kommt. Und wir können ja hoffen und wir können uns was wünschen, aber ob unsere Wünsche erfüllt werden, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Was haben wir denn da noch? Ach so, es gibt Neuigkeiten zum Thema AirTags. leider musste ich feststellen, dass mittlerweile das Produkt bei Amazon nicht mehr auffindbar ist. Es gab kurzzeitig auf Amazon von einer, in Anführungsstrichen, relativ seriösen Firma AirTags Aufbewahrungsschlüsselanhänger, wie man es auch nennen mag, wo man halt die AirTags dann reinschieben soll und das Ding sich am Schlüsselanhänger befestigen kann. Aber das war nur kurzzeitig, 2, 3, 4 Tage. Der Link ist mittlerweile auch nicht mehr funktional oder funktioniert nicht mehr. Sind die Dinger wieder verschwunden bei Amazon. Ich habe gesucht und gemacht. Ich habe mir Gott sei Dank Screenshots davon gemacht und habe die auch schön per Twitter verteilt. Aber der Link, der dazu gehört, der ist nicht mehr auffindbar. Ich habe mir aber die Arbeit gemacht. Ich habe dann mal die Firma angeschrieben. Was macht man nicht alles? Und habe gefragt, wie schaut es denn damit aus? Seid ihr euch denn sicher, dass die Dinger auch so aussehen werden, die AirTags? Und daraufhin habe ich nur eine Antwort bekommen. Ja, die werden so aussehen, die sollen so aussehen. Es ist auch schon ein Pressemuster unterwegs zu mir, bin ich gespannt. Es nützt mir jetzt im Moment sehr wenig, weil es gibt ja noch keine AirTags, also zum heutigen Zeitpunkt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme kann natürlich schon wieder ganz anders morgen aussehen. aber es gibt halt keine. Aber ich muss dazu sagen, dass mich in der letzten Zeit sehr viele Muster erreicht haben, die ich nicht angefordert habe, die mir von irgendwelchen Firmen zugeschickt worden sind, die ich jetzt mal im extrem günstigen Segment einordnen würde. Aber diese Muster, die mir hier vorliegen, sind alle identisch. Also das heißt, der Durchmesser, wo die runden AirTags reingeschoben werden, man muss im Moment davon ausgehen, dass die AirTags dann auch rund aussehen werden, wenn die Muster wirklich alle passen. Der Durchmesser, der Radius, sind alle komplett identisch. Wenn ich jetzt diese Schlüsselanhängervorrichtung übereinander lege, sind sie alle hundertprozentig identisch. Also ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt schon in eine konkrete Richtung geht, wenn jetzt sich so viele Firmen auf einen gleichen Durchmesser geeinigt haben und wenn jetzt sogar schon die Produkte bei Amazon aufgetaucht sind. Ich könnte mir vorstellen, das war einfach ein Fehler, dass die Dinger zwar jetzt schon eingepflegt waren im Warenwirtschaftssystem, aber dass sie einfach schon früh freigegeben worden sind und dass sie dann einfach dann auf Amazon so sichtbar waren. Ja, das vermute ich jetzt mal. Und sie waren sogar schon im deutschen Shop gelistet, also nicht nur in UK Amazon oder USA Amazon, sondern im deutschen Shop waren sie verfügbar. 15 Euro, ja, ich habe zu spät geklickt, ich hätte mal gucken sollen, ob dann auch der Auslieferungsprozess funktioniert, hätte mich interessiert. Aber ich kriege sowieso jetzt ein Muster von denen, von daher kann ich dann, wenn die AirTags irgendwann kommen werden, die Kompatibilität testen. Aber ich denke mal, wenn so viele Firmen mittlerweile schon vorproduzieren, dass die Dinger auch kommen werden. Das macht man jetzt nicht einfach auf blauen Dunst, jedenfalls nicht in der Vielzahl oder nicht in diesem Spektrum der Firmen, die mittlerweile am Markt sind mit Produkten.
Ja.
Ja, ja, ich werde mal nächste Woche bei meinem Ansprechpartner von Arktis anrufen und mal nachfragen, wie es bei ihm aussieht, weil die sind ja auch immer sehr früh am Start, was diese Zubehörprodukte angeht.
Das stimmt, ja.
Ja. Gut. Sind wir denn ungefähr in der Mitte der heutigen Sendung angelangt, Thomas? Würdest du sagen?
Das könnte durchaus sein, ja.
Okay, und wenn auch nicht, auf eine Minute oder auf eine Minute weniger oder mehr kommt es auch nicht an. So wir ungefähr. Haben übrigens in der letzten Sendung die 2-Stunden-Marke gerissen.
Ja, mal seit einiger Zeit mal wieder, ja.
Seit einiger Zeit mal wieder. Und das lag an unserer Diskussion, die wir da geführt haben. Mhm. Es gab eine E-Mail von einem Hörer, warum wir uns denn so gestritten haben. Wir haben uns doch gar nicht gestritten, wir haben nur diskutiert.
Wir hatten eine sehr angeregte Diskussion, ja. Vor allem, weil wir uns ein bisschen falsch, oder ich dich ein bisschen falsch verstanden hatte und mich da ein bisschen eingegraben hatte in dieser Pro-Diskussion.
Ja. Aber das war ja kein Streiten.
Das würde ich jetzt nicht als Streit ansehen. Wie gesagt, das war eine gute Diskussion, die war, oder ein gutes Gespräch, was wir einfach hatten. So würde ich das jetzt sehen, als Streit.
Ja, also, nein, das war eine Diskussion. Und
vor allem, es ist doch interessanter, wenn wir beide unterschiedliche Punkte noch vertreten. Ja,
ja eben.
Wie gesagt, zum Schluss ja dann auch wieder, sind wir ja auf denselben Nenner ja auch wieder gekommen. Aber dass man auch hier so eine Diskussion auch führen kann, das ist doch gerade auch das, was Spaß macht, ja.
Ja, ich meine, wenn man sich immer einig wäre, das ist doch auch langweilig, das ist doch so.
Das kommt noch dazu, ja, aber es ist ja schön, wenn man, wie gesagt, so eine Diskussion führen kann und zum Schluss ja dann ja auch wieder zum Verständnis kommt, also das ist, ja, schön.
Genau, gut, aber lass uns doch über unseren heutigen Sponsor sprechen. Das große Thema Nachhaltigkeit, würde ich persönlich sagen, schwebt über dieser Firma. Es geht nämlich um die Firma Revive Interieur. Auch wieder so ein Zungenbrecher, Mensch, das ist ja der Wahnsinn. Das, ja, wenn man die Firma in einem Satz beschreiben müsste, was wir natürlich nicht tun, weil das ist natürlich nicht Geek-Café-like. Wir neigen ja zu sehr detaillierten Ausführungen. Dann würde ich sagen, Revive Interieur schenkt Designermöbel ein zweites Leben. Das, denke ich, ist der Begriff, den man als Claim über die Firma kleben könnte. Und sie haben sich zur Aufgabe gemacht, mit hauseigenen Fachleuten, mit Fachpersonal, gebrauchte Designermöbel aufzuarbeiten, wieder in der hauseigenen Werkstatt wieder in einen Neuzustand zu versetzen, das Ganze.
Und wie würde man eventuell auch sagen, refurbished? Ja?
Im IT-Bereich würde man sagen refurbished, aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so der Begriff, der in der breiten Masse bekannt ist. Deswegen sagen wir mal aufarbeiten dazu. Und sie kaufen, wie gesagt, Designermöbel an und arbeiten die dann professionell auf. Sie haben da Fachpersonal in der Firma. Da gibt es verschiedene Mitarbeiter, die für verschiedene Bereiche dafür zuständig sind. Für die Polsteraufarbeitung, für die Aufarbeitung von Leder, für die Aufarbeitung von Holz etc. Also da gibt es, wie gesagt, Fachpersonal, die sich damit beschäftigen. Und das machen die auch nicht erst seit 2 Tagen, sondern das machen die schon seit 20 Jahren. Also die beschäftigen sich schon seit 20 Jahren mit der Aufarbeitung der Produkte. Also das Personal hat schon ein gewisses Know-how. Und die wissen, was sie tun und sie kennen sich dementsprechend auch sehr stark damit aus sorgen dafür, dass Produkte wieder neuwertig erscheinen. Ja, und das ist quasi so das Hauptfeld, in dem die Firma Revive Interieur tätig ist. Und jetzt fragen sich bestimmt viele Leute und Hörer insbesondere, warum man Designermöbel in den Zweitmarkt oder in den ein zweites Leben schenken sollte. Designermöbel haben den großen Vorteil, dass sie extrem hochwertig verarbeitet sind, dass es sich lohnt, Designermöbel aufzuarbeiten, dass die Verarbeitungsqualität extrem hoch ist. Und dass sie somit auch für ein viel längeres Leben geeignet sind, ein längeres Möbelleben, als jetzt Möbel aus dem skandinavischen Bereich, wo die Firma mit vier Buchstaben geschrieben wird, sagen wir es mal so. Ganz, ganz vorsichtig. Obwohl es auch im skandinavischen Bereich extrem hochwertige Möbel gibt. Da gibt es natürlich auch sehr viele Designmöbel etc. Das muss man auch dazu sagen. Aber wie gesagt, Designermöbel eignen sich hervorragend dazu, aufgearbeitet zu werden. Und der zweite Punkt ist, dass viele Designermöbel einfach zeitlos sind vom Design. Das heißt, wir haben teilweise auch Design-Ikonen unter den ganzen Möbel. Es gibt da zum Beispiel ein gutes Beispiel, die Firma Vitra stellt Bürostühle her oder unter anderem stellen sie auch Bürostühle her. Und diese Vitra-Bürostühle sind ikonisch vom Design. Also da hat sich, man kann sofort sehen, das ist jetzt ein Vitra-Bürostuhl, die haben ein sehr, sehr einprägendes und ikonisches Design und das ist einfach zeitlos. Die Designsprache ist prägend auch in dem Bereich gewesen und die sieht man immer wieder in vielen Rechtsanwaltskanzleien, bei vielen Ärzten etc. sieht man sehr oft Vitra-Bürostühle, weil sie einfach sehr, sehr ikonisch sind von der Designsprache und somit auch sehr, sehr zeitlos, weil es ein minimalistisches, klares Design ist. Und das zweite Beispiel ist zum Beispiel der Ames Lounge-Sessel von Herman Miller. Der wird vielen Hörern wahrscheinlich vom Namen nicht viel sagen, aber wenn man ihn sieht, wird man sofort sagen, okay, den habe ich schon irgendwo gesehen und diesen Stuhl gibt es auch schon seit Jahrzehnten und wurde vom Design auch nie mehr angefasst. Also die Designsprache ist geblieben. Man hat wahrscheinlich an der Verarbeitungsqualität gearbeitet oder hat das ein bisschen was verändert im Produktionsprozess. Aber dieser Ames ist absolut ikonisch und er taucht immer wieder auf und auch wird immer wieder als Design-Ikone gefeiert. Und wenn man so ein hochwertiges Produkt hat, lohnt es sich natürlich auch, dieses Produkt aufzuarbeiten. Das ist ein hochwertiges Möbelstück und dadurch, wie gesagt, dass er so zeitlos vom Design ist, macht es auch Sinn, den wieder in den Zweitmarkt zu werfen. Tja, und das, wie gesagt, macht unser heutiger Sponsor. Sie arbeiten Möbel, Designermöbel auf und veräußern sie dann weiter. Und jetzt noch so ein paar kurze Punkte zu den Vorteilen, die wir haben, wenn wir bei Revive Interieur kaufen. Man hat einen Preisnachlass oder einen Preisvorteil bis zu 50%, je nach Möbelstück. Wie gesagt, Sie haben 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Möbelaufarbeitung. Das realisieren Sie mit hauseigenem Fachpersonal. Und alle Serviceangebote, die dort angeboten werden, die kommen aus einer Hand. Das bedeutet, von der Aufarbeitung, vom Verkauf und von der Logistik und der Auslieferung der Produkte, das kommt alles aus einer Hand. Das heißt, die Möbel werden jetzt nicht an irgendeine Spedition übergeben, wo auch wahrscheinlich noch Transportprobleme auftauchen könnten in Form von Transportschäden etc. Nein, es fährt das hauseigene Personal raus und liefert die Produkte aus. Und das nicht nur bundesweit, das teilweise auch bis Österreich, Schweiz etc. Also sie liefern teilweise auch europaweit aus. Liegt natürlich auch immer so ein bisschen an den exakten Ort, aber das müsste man dann bei Interesse nochmal genau abklären. Aber das kann man auch alles individuell und sehr kurzfristig mit den Kollegen klären. Das bedeutet natürlich auch, dadurch, dass die Logistik in einem Haus ist, dass die Lieferzeit extrem kurz ist. Das heißt, man kann alles sehr schnell und einfach abklären. Man muss keinen Auftraggeber oder man muss es nicht an eine Spedition übergeben. Man hat da nicht noch eine zweite Fehlerquelle, sondern man hat alles aus einer Hand. Das finde ich sehr, sehr angenehm. So. Und was ich jetzt kurzfristig oder sehr schnell eingeführt haben, weil wir ja nicht die Möglichkeit haben, einfach mal in den Laden zu gehen oder in den Showroom zu gehen und sich die Möbel anzuschauen. Sie haben eingeführt eine sogenannte Videobesichtigung. Man kann auf der Webseite einen Termin vereinbaren, wo man dann per Videoschalte, was auch immer, FaceTime, was man auch gerade zur Verfügung hat, eine Videobesichtigung zu machen und sich das Möbelstück anschaut, was man gerne hätte. Und somit sieht man auch, was man bekommt. Das finde ich sehr interessant. Man bekommt dann vom Einrichtungsberater Beratung und man bekommt dann gezeigt, was dort vor Ort auf Lager ist. Logischerweise ändert sich natürlich auch der Lagerbestand immer sehr dynamisch, kommen neue Möbelstücke rein, geht wieder welche raus, ganz logisch. Deswegen macht es auch Sinn, öfter mal auf die Seite zu schauen, weil sich natürlich auch immer wieder andere interessante Produkte auf der Seite verstecken. Von großen Möbel bis zum kleinen Beistelltisch haben sie ein sehr großes Spektrum an den verschiedensten Designermöbel. Ein anderer Punkt ist auch, dass die Bilder, die sich auf der Seite befinden, auch das abbildet, was man bekommt. Also es sind jetzt nicht irgendwelche Stockfotos vom Hersteller der Produkte, sondern alle Möbel, die dort abgebildet sind, sind auch die Möbel, die man bestellen kann. Das heißt, wenn jetzt irgendwo kleine Fehler sind, die nicht reparabel sind oder die nicht wieder in einen neuwertigen, wo man das Produkt nicht wieder in einen hundertprozentigen neuwertigen Zustand versetzen kann, dann sieht man auch diese Fehler. Sie werden extra fotografiert. Es wird in einer Fotoserie abgebildet, wo die kleinen Mängel sind oder wo die kleinen Probleme des jeweiligen Möbelstücks sind, und man bekommt genau das gezeigt auf der Webseite, was man letztendlich auch bekommt. Also es ist sehr transparent abgebildet, das Ganze. Die Fotos sind auch sehr, finde ich, sehr hochauflösend, und man sieht dann auch wirklich das Produkt, was man letztendlich auch geliefert bekommt. Und Lieferung bedeutet nicht nur bis zur Bordsteinkante, sondern die Möbelstücke werden auch dorthin geliefert, wo sie dann letztendlich auch in der Wohnung aufgestellt werden. Oder sie werden dort halt aufgestellt, wo sie hin sollen, wie man es auch nennen mag. Also nicht nur Lieferung frei Bordsteinkante, sondern bis zum Verwendungsort dort, wo sie dann letztendlich auch hin sollen. So, das sind so die Punkte. Dann ist es noch so, was ich persönlich sehr wichtig und interessant finde, dass Revive Interieur keine Möbel ankauft, die aus einem Raucherhaushalt kommen. Das bedeutet für den Kunden, man bekommt ein geruchsneutrales Produkt. Und gerade bei Polstermöbel ist es, denke ich, sehr wichtig, dass man darauf achtet, dass man nicht, wenn man nicht Raucher ist, dass man da ein Produkt bekommt, was aus einem Nichtraucherhaushalt kommt. Und wie gesagt, das ist ein Prinzip, dass sie halt keine Möbel ankaufen, die aus einem Raucherhaushalt kommen. Finde ich sehr, 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 sehr gut.
Als Nichtraucher, ja.
Gut, die Raucher haben in dem Fall ein kleines Problem, aber das steht dann auf einem ganz anderen Blatt Papier. Gut, und seit kurzem bieten sie auch an, Möbel aufzuarbeiten. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo ein Möbelstück habt, was euch stark am Herzen liegt, was aber schon ein wenig mitgenommen ist in irgendeiner Form, dann könnt ihr dort auch eure Möbelstücke aufarbeiten lassen. Auch die Möbelstücke werden abgeholt und werden dann wieder geliefert. Da kann man dementsprechend direkt einen Termin vereinbaren. Man kann klären, ob es eventuell gar keinen Sinn mehr macht, das Möbelstück aufzuarbeiten, oder ob es dennoch Sinn macht. Aber manchmal ist es auch so, dass man eine sehr starke emotionale Verbindung mit dem Möbelstück hat, dass man das einfach aufarbeiten lassen möchte, dass man einfach dementsprechend das aufpolstern lassen möchte. Was auch immer, was am Möbelstück dran ist, da spielt es dann vielleicht auch für viele Leute gar keine Rolle, ob wegwerfen und neu kaufen interessanter wäre, sondern einfach diese emotionale Komponente, ich möchte jetzt diesen Fernsehsessel vom Opa aufarbeiten lassen, dann kann man das dort auch machen lassen, und genauso fachmännisch, wie sie das bei den Designermöbel machen, machen sie das dann auch beim Lieblingssessel vom Opa. Hoffe ich. Gehe ich mal von aus.
Ja, doch.
So, ja, das war im Endeffekt das Thema, oder ja, das mal so ganz kurz abgezeichnet, was Revive Interieur macht. Wir haben uns kurz gefasst.
Die Definition von kurz, genau.
So ist es. Sie arbeiten im Endeffekt hochwertige Möbel auf, und die ganzen Möbel gehen dann wieder in die Zweitverwertung. Und das ist auch nachhaltig, weil ich finde, man muss nicht mal alles wegschmeißen, gerade wenn das Grundprodukt eine sehr hohe Qualität hat, eine sehr hohe Verarbeitungsqualität hat, dann muss man das nicht wegwerfen, dann kann man das hoch aufarbeiten. Ja, Designermöbel können, wie gesagt, auch ein Lebensbegleiter sein. Ja.
Ja, gut. Man muss sich ja auch mal den Anschaffungswiderstand angucken. Ja. Da macht es ja durchaus Sinn, wenn man sagt, man guckt mal, oder man führt es halt so quasi dem Markt wieder zu. Ja.
Richtig. Und ich meine, man muss so einen Gegentrend setzen, der Gegentrend zur Wegwerfgesellschaft. Und ich denke, hochwertige Möbel, ob es jetzt Designermöbel sind oder nicht, es gibt auch Möbel, die hochwertig sind und es sind keine Designermöbel, da lohnt es sich, die Dinge aufarbeiten zu lassen. Das ist meine persönliche Meinung. Und wir haben natürlich auch wieder einen Hörervorteil. Es gibt nämlich über unseren Link revive.de/geekcafé 50% Rabatt.
50%?
Nein, nicht 50%, das wäre schön. Dann hätten wir jetzt aber eine wahnsinnige
Gottes Willen. Meinst du, was da los wäre?
Dann hätten wir jetzt die Seite gedidost. Nein, 50 Euro Rabatt auf den Einkauf. Gut. Auf den Einkauf bei Revive Interieur. Und das kann dennoch sehr, sehr interessant sein, weil sie auch Kleinmöbel haben, Beistelltische etc. Also die haben jetzt nicht nur die riesen Couch oder den riesen Lounge-Sessel etc., sondern sie haben auch kleine Möbel, Beistelltische als Beispiel etc. Und da können diese 50 Euro schon interessant sein.
Ja, okay, 50 Euro sind 50 Euro, ja. Also
genau, die man dort bekommt.
Da kriegst du auch nochmal lecker, oder kannst du, je nachdem wie du essen gehst, auch mit deiner Frau nochmal essen gehen, ja.
So sieht's aus. Gut. Und es gibt nicht nur Wohnzimmermöbel etc., es gibt auch eine kleine Kategorie, ein Büromöbel. USM ist so ein Label, was sie führen. USM ist ja auch so sehr ikonisch. In jeder etwas hochwertigeren Anwaltskanzlei findet man USM-Möbel, habe ich festgestellt. Also das ist so da in unserem Bereich, wo wir hier wo ich unterwegs bin, da sehe ich so als quasi Standard USM-Büromöbel rumstehen. Auch sehr ikonisch. Hat man einmal USM gesehen, weiß man sofort, okay, das ist sehr ikonisch vom Design her, die Designsprache von USM. Und sie haben natürlich nicht nur USM, sie haben auch Rolf Benz für Möbel, also für Sitzmöbel, Herman Miller, also Bo-Konzept, Vitra und Stressless als Sessel, zum Beispiel als Fernsehsessel. Da haben sie gerade eine sehr große Auswahl an Fernsehsessel von Stressless.
Oh, die hatten, glaube ich, gerade vor Weihnachten nochmal gut Fernsehwerbung gefahren.
Ja, sind ja auch, machen ja auch Spaß, die Möbel, muss ich sagen. Ja, ich denke, jetzt können wir den Werbeblock abschließen.
Ja, langsam, ja, ja.
Kurz und bündig.
Genau.
Gut, dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei Revive Interieur für die freundliche Unterstützung.
Genau.
Gut. Lass uns mit hochwertigen Materialien weitermachen, damit wir so einen kleinen Übergang haben. Lass okay, uns über gut. Titan sprechen.
Ach komm, hör auf. Meinst du wirklich, das kommt?
Ja, es gab
Die Gerüchte hatten wir doch die letzten Jahre schon öfter, oder?
Eine Patentantragserweiterung sozusagen, oder sind Erweiterungen aufgetaucht zu einem letzten Patentantrag, den wir auch schon thematisiert haben. Es ging ja darum, dass wir dieses Deep Black sehen werden, also mattes Material. Und da konnte man ja auch aus dem Patentantrag rauslesen, dass es da um eine Titaniumlegierung gehen wird. Und jetzt gab es Spekulationen, dass das Titanium-MacBook wieder neu aufgelegt werden soll. Und es gab ja zwischen dem Jahr 2006 und 2010 gab es ja diese G4-Serie, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, von Apple, die es ja sowohl in einer Aluminium-Version gab, als auch in einer Titan-Version. Und die Titan-Version, glaube ich, war auch ein Hauch teurer. Ich glaube, vom Aufpreis lag die so um 120, 150 Euro, Dollar. Euro, keine Ahnung, aber sie war halt etwas teurer. Und ich habe jetzt die Zahlen durcheinander geschmissen. 2001 bis 2006 gab es dieses TI-Book, wie es so schön genannt worden ist. Das war ein G4, PowerBook G4. Nicht PowerBook, sondern was war es denn nun? Ein G4 war es auf jeden Fall. Und jetzt spekuliert man natürlich, dass dieses wieder neu aufgelegt wird, weil ein Patenteintrag aufgetaucht ist, der etwas genauer spezifiziert, wie sich Apple das vorstellt. Sie beschreiben da den Bearbeitungsprozess der Legierung etc. pp. Der Patenteintrag stammt aus dem Jahr 2019 und wurde, wie gesagt, letztens, dem Ganzen wurde jetzt stattgegeben. und ist jetzt quasi auch eingetragen und als gültiger Patenteintrag eingetragen worden. So, jetzt habe ich eine ganz andere Theorie zu dem Ganzen. Ich komme nochmal auf das MacBook Air zurück. Ich sage jetzt absichtlich nicht MacBook Air Pro oder Premium, sondern ich sage nur ein neues MacBook Air, nicht, dass wir da wieder in ein Missverständnis reinlaufen. Da gab es ja auch die Gerüchte, dass das Gerät wesentlich leichter werden soll und noch etwas wertiger werden soll. Das waren ja so die Gerüchte, die Mark Gurman aufgeworfen hat. Und jetzt kommt wieder diese Titan-Geschichte ins Spiel. Titan an sich ist wesentlich stabiler als Aluminium. Aluminium ist in Anführungsstrichen etwas weicher. Bedeutet, wenn man mit einem härteren Material arbeitet, kann man auch mit einer dünneren Wandung arbeiten vom Body, also vom Gehäusedesign. Und wenn dieses Gerücht und wenn diese Prognose wirklich richtig sein sollte, könnte ich mir vorstellen, dass dieses MacBook Air als Titangerät erscheinen wird, Titaniumgehäuse, und somit auch diese Gewichtsreduzierung aufgrund der dünneren Wandung vom Unibody-Gehäuse auch abbildbar ist. Das ist so meine Theorie, die ich jetzt zu diesen ganzen Titaniumgerüchten habe oder zu diesen ganzen Patentanträgen habe.
Tja. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie, okay, klar, wir sind heute weiter als damals die Geräte da waren, weil ich kann mich noch gut, also ich hatte nie eins. Ich hatte ein Standard-Powerbook, ja, und nicht die Titanium-Version, aber man hat ja so ein bisschen was mitgekriegt, wie die Geräte damals waren, und gerade die Titanium-Modelle neigten ja zu dem ein oder anderen Riss, ja, gerade so bei den Scharnieren. Und die waren halt sehr empfindlich, ja, was die Titanium-Oberfläche betroffen hat. Also von, klar, heute kommt es aufs Finish drauf an, wie würden sie es machen? Würden sie wieder so eine Titanium-Kunststoffkonstruktion wählen? Wahrscheinlich ja nicht, ja, dann eventuell machen sie das, was früher Kunststoff war, aus Aluminium, ja, oder machen halt wirklich ein komplettes Titanium-Finish mit irgendeiner Oberflächenbearbeitung. Klar, kann man alles machen. Frage ist halt Preis, beziehungsweise wäre es im Ende wirklich so ein Gewichtsfaktor vielleicht, wenn es darum geht. Mir würde sich jetzt kein Grund eigentlich auftun, der unbedingt Titanium voraussetzen würde. Und ob das wirklich so ein Gewichtsfaktor sein könnte.
Es ist die Belastbarkeit des Materials, obwohl du ja eben gesagt hast, die Geräte haben unter Gehäuseschäden gelitten etc. Natürlich hat sich dieser Verarbeitungsprozess in den Jahren weiterentwickelt. Ich meine, das letzte Gerät lief vor 14 Jahren vom Band, 2006, wie ich gerade ja gesagt habe. Und da hat sich natürlich auch was im Verarbeitungsprozess getan. Ich meine, Titan hat Apple ja jetzt auch im Sortiment in Form der Apple Watch. Die Apple Watch Edition ist ja aus Titan. Und von daher haben sie ja schon angefangen, wieder dieses Material zu etablieren.
Ja, ja, wahrscheinlich.
Obwohl, das hat nichts zu sagen, weil es gab ja auch eine Apple Watch aus Keramik und das hat sich auch nicht weiter etabliert in anderen Produktkategorien.
Genau, da hatten wir ja spekuliert, ob eventuell diese Keramik-Variante so ein Testballon war fürs iPhone.
Genau.
Und vielleicht war ja auch die Titan Watch ein Testballon, ja, und das hat gut funktioniert. Sie haben gute Erfahrungen gemacht mit der Verarbeitung des Materials und wollen das vielleicht jetzt ausbauen. Möglich, ja.
Kann sein. Ich meine, es ist ja immer so, das sage ich ja jedes Mal, ein Patenteintrag muss nicht in einem Produkt enden. Es geht manchmal auch nur darum, sich einfach Dinge zu sichern oder Ideen zu sichern oder sich gegenüber dem Wettbewerb Vorteile zu sichern, wie man es auch ausdrücken mag. Sehr, 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 sehr viele Patente sind niemals in einem Produkt finalisiert worden.
Ja.
Aber okay. Mich hat es nur gewundert, weil jetzt erneut wieder diese Gerüchte aufgetaucht sind. Wir hatten das ja schon vor ein paar Folgen. Da haben wir über dieses matte Schwarz berichtet und das Ganze hängt jetzt ja mehr oder weniger zusammen. Diese ganze Patentantragsgeschichte mit dieser Titan-Legierung und mit diesem Bearbeitungsprozess, der jetzt nochmal genau in diesem Patentantrag erklärt worden ist. Und deswegen könnte es ja vielleicht auch damit zusammenhängen, dass dieses MacBook Air auch aus Titan sein könnte. Möglich. Gut, gut. Ja, dann geht's irgendwie weiter mit Microsoft. Hast du den Werbespot gesehen?
Ich habe den Werbespot gesehen, ja, ja. Du meinst das mit dem Kind im Prinzip noch, mit dem Jungen?
Ja, das hast du jetzt gesagt. Ich konnte ihn schlecht einschätzen. Er kam mir etwas jugendlich vor. Ich weiß auch nicht, ob das eine prominente Persönlichkeit ist.
Keine Ahnung, vielleicht irgendein YouTuber. Ja, ich weiß es nicht.
Kann
keine
möglich
Ahnung.
Sein. War jetzt nicht, ist jetzt nicht in meiner Bubble unterwegs, sagen wir es mal so. Kann sein, dass das ein berühmter Mensch ist. Ich kenne ihn nicht. Der hat sich in einem kurzen Video, ich sag mal lustig gemacht, ist vielleicht zu viel gesagt, aber sie haben ein MacBook Pro verglichen und sie haben ein Surface Pro 7 verglichen. Und er hat sich so ein bisschen über die Touchbar lustig gemacht, dass das ja auch nichts Halbes und nichts Ganzes sei. Noch nicht einmal Apple-Nutzer mögen die Touchbar so ungefähr. Also er hat so ein paar Nachteile angeführt. Ich finde auf eine Art und Weise, die jetzt Microsoft nicht unbedingt gut zu Gesicht steht. Also diese vergleichende Werbung ist ja mittlerweile erlaubt. Man kann ja auch im Werbespot zwei Produkte miteinander vergleichen. Aber es ist ein bisschen viel Polemik in dieser ganzen Geschichte drin. Und was ich auch noch ganz unpassend finde, dass das MacBook Pro auch gar nicht fürs Gaming geeignet wäre und dass Microsoft Surface optimal fürs Gaming ist oder sehr viel mehr hat, aber ein MacBook Pro oder ein MacBook oder egal was, ein Apple-Produkt war noch nie fürs Gaming geeignet. Das ist auch gar nicht
Der
Anspruch in der Vergangenheit und auch jetzt nicht von Apple, da Gaming-Geräte auf den Markt zu schmeißen.
Wenn man mal rein von der Hardware ausgeht, wäre das MacBook Pro durchaus für Gaming geeignet.
Ja,
das Problem aber es ist halt nicht die
Plattform.
Das ist genau. Und wenn du da halt mal von ausgehst, gerade was Steam und Spieleangebot betrifft, hat Windows nach wie vor die Nase vorne und ist im Prinzip, also wenn es um PC-Gaming geht, das Ding. Du kommst an Windows nicht vorbei, ja, im Bereich.
Ja, es ist so. Ja, aber das liegt
da nicht an der Hardware. Da hat er schon einen Punkt. Ja.
Ja, das ist ein Punkt, aber
MacBooks. Das ist ein OS-Punkt und kein Hardware-Punkt.
Das ist ein Plattform.
Und gerade wenn du mal guckst, der Surface Pro in der Einstiegskonfiguration, ja, wo sie ja nachher auch mit dem Preis versucht oder gepunktet haben, für welche Spiele ist es denn geeignet?
Ja, ja, so sieht's aus.
Das ist halt doch wieder die nächste Diskussion, die du führen kannst. Klar ist Windows generell für Gaming besser als jetzt OS 10. Aber gerade wenn du halt mit der Preisdiskussion anfangen willst und da mal auf oder beide Geräte in dieselbe Ausstattungsvariante ziehst, ja, liegen die ja auch schon wieder gleich auf. Würde ich jetzt mal sagen, von dem, was ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du was anderes gesehen hast, aber wenn ich die Preise richtig im Kopf habe, wäre das MacBook sogar, glaube ich, in der höchsten Konfiguration fürs gleiche Geld besser ausgestattet. Aber da kann ich mich jetzt auch um 1 Terabyte oder so verhauen.
Ja, ich will jetzt auch gar nicht darauf hinaus, ich will jetzt gar nicht die Preisdiskussion anfangen, das macht jetzt auch wenig Sinn.
Ja, es gehört aber für mich dazu.
Ja,
und das ist auch das, was wir die letzten Jahre schon immer wieder mal angesprochen haben, wenn es halt auch darum ging, wo halt gerade MacBooks mit Windows-Rechnern verglichen wurden. Vergleicht bitte Äpfel mit Äpfel.
Ja, deswegen, ich wollte nur darauf hinaus,
ja, klar,
dass diese Werbung stillos ist und dass Microsoft es in meinen Augen gar nicht nötig hat, so eine Art von Werbung zu produzieren. Und wenn ich sowas sehe, dann läuft es mir mal eiskalt über den Rücken und ich habe so ein bisschen, Verachtung ist jetzt ein großes Wort, aber...
Ja, so schlimm war es gar nicht.
Nein, aber das hat Microsoft doch gar nicht nötig. Wozu? Warum machen sie
das? Doch. Gerade Apple hat nicht umsonst jetzt gerade auch wieder so ein Quartal hingelegt. Die merken den Druck schon und zwar nicht nur mit ihren eigenen Produkten, sondern generell, ja, was Windows-PCs und alle Windows-Rechner betrifft. Die müssen da schon was machen. Inwieweit, wie gesagt, ich fand den Spot jetzt gar nicht mal so schlimm. Sie haben ein paar Punkte angesprochen, wo sie definitiv die Nase vorne haben. Das ist einmal Touchscreen, ja, hat kein Mac. Und das ist definitiv auch Preis. Ja, der Einstiegspreis ist einfach günstiger. Ob man den natürlich dann von der Hardware-Ausstattung haben will, ist eine andere Frage. Man hätte dann auch die Einstiegspreise auch durchaus mit anderen oder mit einem MacBook Air vergleichen können. Das sieht ja dann auch wieder ein bisschen anders aus. Und natürlich der Bereich Gaming. Das sind halt schon drei Punkte, wo sie die Nase vorne haben, beziehungsweise wo sie ein Argument haben, mit dem sie auch gegen Apple punkten können. Aber
ja. Ja, aber ich glaube nicht, dass dieser Spot irgendjemanden dazu motiviert, jetzt kein Apple MacBook zu kaufen. Ich glaube, das befeuert nur die Leute, die sowieso schon kontra Apple sind und pro Microsoft sind. Das gibt denen nur noch ein bisschen mehr Wind in den Segeln. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendjemanden dazu motiviert, okay, MacBook ist nichts für mich. Das glaube ich nicht, dass dieser Spot jetzt das letzte Zünglein an der Waage ist. Es gibt jetzt nur noch diesen Microsoft-Fans oder in Surface-Fans mehr Auftrieb. Also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwo mehr Motivation auslöst bei den eventuell potenziellen MacBook-Kunden oder den eventuell potenziellen unschlüssigen Surface-Kunden. Das glaube ich nicht. Dafür ist der Spot völlig, völlig verkehrt. Ist meine Meinung. Also auf mich wirkt er nur abstoßend negativ und es ist Stimmungsmache. Es ist meine Meinung.
Ja, wie gesagt, ich fand ihn jetzt gar nicht so schlimm. Und er hat schon ein paar Punkte. Und wenn einer noch nicht im Apple-System drin ist, könnte das durchaus eventuell auch nochmal, gerade was jetzt Microsoft als Brand betrifft, nicht jetzt Windows-Rechner, sondern was Microsoft und Surface gerade als Brand betrifft, vielleicht nochmal so, okay, dann gucke ich mir das Gerät mal an. Und vor allem, ich kann vielleicht nochmal ein paar Dollar sparen. Wie gesagt, wenn einem natürlich dann auch diese Ausstattung dann ausreicht, könnte vielleicht der ein oder andere sagen, okay, ich gucke mir mal das Surface an. Aber bei Apple-Kunden, Leute, die sich definitiv für das Pro interessieren, die nichts mit Windows am Hut haben, ja, die gucken sich vielleicht mal die Hardware an, weil es interessant ist, was Microsoft macht. Aber ob die dann wirklich das Gerät kaufen würden?
Ja, was ich auch gemerkt habe, ist mir in der letzten Zeit sehr stark aufgefallen, dass sie auch, also es ist mir speziell bei einem deutschen größeren YouTuber aufgefallen, jetzt nicht den du in den Shownotes drin stehen hast, sondern bei
einem... Den hatte ich nur reingeschrieben, weil irgendwie der Link für mich auf nicht auf das Microsoft-Video geführt hatte, sondern...
Okay, dann muss ich den Link nochmal kontrollieren. Genau, kontrollieren. Es gibt einen größeren YouTuber, der eigentlich immer und sich auch immer noch so positioniert, ein Apple-Fanboy zu sein. Bloß in der letzten Zeit reviewt er verstärkt Microsoft Surface-Produkte in Kooperation mit einem größeren deutschen Einzelhändler und deklariert das auch sauber als Werbung, darauf will ich jetzt gar nicht hinaus, aber man sieht auch in der Vehemenz und die Punkte, die er explizit dort anspricht, dass das jetzt nicht unbedingt zu 100% so seine Meinung ist, dass das auch sehr viel Marketing-Sprech ist, wo ich das Gefühl habe, dass ihm das auferlegt worden ist, da diese Punkte hast du jetzt anzusprechen, weil die Punkte, die er dort explizit immer wieder hervorhebt, das ist normalerweise auch nicht sein Stil, den er in seinen bisherigen Videos hatte. Also man merkt schon, da ist irgend so eine Art Briefing gelaufen und es ist ja auch als Werbung deklariert.
Wenn es Werbung ist, ist es Werbung.
Ja. Klar, aber da sieht man auch, dass sie versuchen, sich Kanäle zu erschließen, die vornehmlich für den Bereich Apple bekannt sind und auch bekannt waren, dort jetzt ihre Produkte zu platzieren. Und er hat jetzt, glaube ich, jetzt schon 4, 5 Reviews gemacht. In Anführungsstrichen Reviews sind für mich keine Reviews, weil es ist bezahlte Werbung und es ist auch dementsprechend sauber deklariert. Das nochmal betont.
Wie nennt sich es im Neudeutschen? Advertorial?
Genau, das ist dann bei so den Printmedien heißt es so, genau. Aber wie gesagt, da sieht man auch, dass sie verstärkt auch diesen Apple-Bereich angehen.
Ja, haben Sie auch recht. Wenn Sie da Potenzial sehen und da, beziehungsweise da verstecken sich ja auch die Kunden. Und wenn man mal guckt, so gerade die Top-Ausstattungsvarianten von den Service-Modellen sind im Prinzip ja doch schon sehr interessant. Die sind, wie gesagt, wenn ich die Preise richtig im Kopf habe, tut sich das allerdings dann auch nicht mehr viel zum MacBook Pro, ja, wenn überhaupt. Von daher spielen sie da ja auch wieder in derselben Liga. Du hast halt immer nur wieder den Vorteil, dass der Einstiegspreis ja eventuell weiter unten liegt als beim MacBook Pro. Aber da ist ja auch immer die Frage, inwieweit ist das dann für mich interessant? Und dafür hast du bei Apple ja dann auch wieder die Möglichkeit, dir ein MacBook Air zu kaufen. Das ist dann kein MacBook Pro, ja, oder das ist, wie gesagt, das MacBook Pro 13 Zoll gibt es ja auch noch. Es gibt das MacBook Air. Da musst du dann halt mal außerhalb, oder wenn du, da musst du halt mal in den anderen MacBooks gucken als jetzt beim Pro, ja.
Ja, so ist es. Naja, gut, mir ist es halt im Moment verstärkt aufgefallen, auch aufgrund des deutschen YouTubers, der jetzt extrem stark im Microsoft-Bereich unterwegs ist. Da, ja, okay. Dann, was haben wir denn noch? Tweetbot, hast du das mitbekommen?
Ja, ich hab's mitbekommen. Du meinst Tweetbot 6?
Tweetbot 6 steigt jetzt auf ein Abo-Modell um.
Ja, und irgendwie werden wir alle sterben.
Naja,
So kam es einem mal kurz vor, ja.
so kam es einem kurz vor, diese Abo-Diskussion, die kann man ja auch wirklich durchaus führen. Und bei vielen Softwareprodukten macht es Sinn, bei vielen macht das keinen Sinn. Es ist jedenfalls so, dass sie, wenn man jetzt Tweetbot haben möchte, ein Jahresabo abschließen kann, das dann 6,49 € kostet im Jahr. Und wenn man das monatlich macht, kostet es 99 Cent. Also steht man sich im Endeffekt mit dem Jahresabo besser, gar keine Frage. Ich finde den Preis auch extrem angenehm. Also da habe ich jetzt keine Kritikpunkte. Also 6,49 im Jahr sollte man durchaus übrig haben für einen vernünftigen Twitter-Client. Allerdings muss ich sagen, was man jetzt so am Feature-Set gelesen hat, das haben sie auch selbst gesagt, es ist im Endeffekt jetzt fast Feature-gleich mit Tweetbot 5. Und das ist auch so eine Early-Access-Version und die Features werden auch noch sukzessive dazukommen. Aber ob man auch demnächst einen Push-Service sehen wird, wo ja viele darauf warten, das ist fraglich, weil das hat das in dem Umfang ja nicht, dass man jetzt zeitnah einen Push bekommt, wie es ja die Original-Twitter-App hat. Da bekomme ich ja instantan meinen Push geschickt. Bei Tweetbot ist es ja so, dass das sehr, sehr, sehr spät erst kommt, und dass es da wirklich Probleme gibt mit dem Push. Liegt ja auch an der API. Das ist ja das Problem, ist ja eine Designvorgabe oder eine API-Vorgabe von Twitter an sich, dass Third-Party-Clients ja etwas benachteiligt werden. Und ich glaube, das ist auch so das große Problem, was Tweetbot 6 auch nicht lösen kann, dass das grundsätzliche API-Problem, was wir ja mittlerweile haben. Und ich glaube, dass das, egal ob es Tweetbot 6 oder 5 ist, ja, da liegt es ja mehr oder weniger an Twitter.
Aber hast du wegen den Benachrichtigungen nicht sowieso auch die Standard-Twitter-App noch bei dir installiert?
Ja, das ist mein Workaround. Also wenn ich jetzt Twitter konsumiere, lese ich das mit Tweetbot. Tweets verfasse ich auch mit Tweetbot. Und für die Benachrichtigung habe ich halt die Original-Twitter-App. Aber ich glaube, das ist jetzt ja auch nicht unbedingt das, was jeder haben möchte, zig Twitter-Clients auf seinem Smartphone installiert zu haben. Ist meine
Aber
Meinung.
das ist, denke ich mal, aber nach wie vor halt das Problem einfach der API, ja.
Ja, sage ich ja. Das Problem liegt bei Twitter. Und ja. Ich werde diese 6,49 da einwerfen, weil ich bin zwar auch ein Gegner von Abo-Software oder jetzt nicht ein Gegner, sondern ich stehe dem sehr kritisch gegenüber, aber es gibt Preisbereiche, wo man sagen kann, okay, ein Jahr lang 6,49, das ist No-Brainer. Es gibt durchaus Software, die mir weniger Vorteile verschafft, die durchaus teurer im Abo ist, wo ich es nicht einsehe. Aber wenn sie es im Rahmen lassen, wie mit diesen 6,49 €, dann ist mir das auch recht und dann mache ich das auch. Gar keine Frage. Also preislich gesehen habe ich da keine Kritik. Ist meine Meinung.
Ja, okay, Abo muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Wir hatten ja über das Thema schon öfter gesprochen. Vor allem, es summiert sich halt. Da hast du hier 5 €, da 9 €, da nochmal 5 €, da 15 €, jetzt hier nochmal die 6 € oder knapp 7 €. Ja.
Ja, man muss halt, wissen, ob es einem das wert ist, ob es einem das persönlich wert ist. Und dann kann man sich dafür oder dagegen entscheiden, ganz klar. Mhm. Also ich bin Tweetbot-Fan und mir ist es das 6,49 Euro ist es das wert. Auch wenn ich, wie gesagt, grundsätzlich Abo-Software sehr, sehr, sehr kritisch gegenüberstehe. Ja.
Aber habe ich nicht sogar Twitterific abonniert?
Das kann ich dir nicht sagen, was du alles abonniert hast.
Ich glaube, bei mir war es Twitterific, ja, was ich ja im Abo habe.
Okay. Dann lass uns nochmal über die Apple Watch 7 sprechen. Das ist dann das kommende Modell. Ja, das nächste Modell wird das dann sein.
Okay, gut, ja,
gut so. Da gibt es nämlich ein neues.
Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst.
Weil auf einen Blutzucker.
Okay.
Die Blutzuckermessung über einen optischen Sensor. Das sind im Moment die erneuten Gerüchte, die wir sehen. Ja. Das wurde alles wieder aufgekocht. Das Thema hatten wir schon letztes Jahr. Da gab es nämlich aus der Zuliefererkette Informationen zu dem Ganzen. Und jetzt wurde es noch etwas konkreter, es wurde jetzt etwas detailreicher und es gibt Hinweise darauf, dass die Apple Watch einen optischen Sensor verbaut haben wird, der die Blutzuckermessung übernehmen soll. Was ich allerdings noch ein wenig klarstellen möchte, dass ich bezweifle und dass auch viele Experten davon ausgehen, dass das Ding überhaupt eine medizinische Zulassung bekommen wird. Weil Blutzuckermessung muss exakt sein. Die kann nicht irgendwie nicht stimmen, weil darauf muss man ja auch dementsprechend seine Dosis einstellen, die man sich an Insulin spritzt etc. Also das muss schon sehr genau sein. Und ich glaube, und auch was ich so gelesen habe und was auch so die Experten von sich gegeben haben, ist es im Moment über einen optischen Sensor nicht zu erfassen und da nicht genau zu erfassen, dass man dafür eine medizinische Zulassung bekommt. Und das sind auch so die Erfahrungen, die bisher mit optischen Messungen oder mit optischen Sensoren gemacht worden sind. Und ich glaube nicht, dass Apple jetzt das Rad neu erfinden kann und jetzt einen super exakten, genauen optischen Sensor auf den Markt bringt oder den irgendwo einkaufen. Apple kauft ja auch die Sensoren nur dazu. Deswegen sind ja auch diese Gerüchte wieder aufgekommen, weil auch ein Mitarbeiter aus dem Bereich geplaudert haben soll, der diese Sensoren herstellt. Und ich glaube nicht, dass es dafür eine medizinische Zulassung gibt. Das ist meine Prognose oder meine Meinung, die ich mir jetzt bilden konnte aus den Berichten, die ich aus dem medizinischen Bereich bisher gelesen habe. Wäre natürlich eine Revolution, wenn sie die optische Messung genauso gut machen könnten wie diese invasive Messung. Das wäre natürlich eine Revolution.
Das ist eine gute Frage, ja.
Aber ich glaube es nicht, dass das abbildbar ist. Also jedenfalls nicht das, was ich bisher gelesen habe. Ja.
Na gut. Ja, gute Frage.
Das ist wohl wahr. Du hattest da noch ein AMD-Thema drin, habe ich gesehen.
Ich hätte es mir jetzt verkniffen, weil das hängt wieder mit, das hätte eigentlich ganz gut am Anfang gepasst zum IK, weil das geht jetzt hier um Tesla. Die haben jetzt das neue Model S vorgestellt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest.
Ich habe das schon gerade gesehen und da habe ich ist mir sofort durch den Kopf geschossen, ob das in Deutschland eine Zulassung bekommt in dieser Art und Weise.
Ich wüsste noch nicht mal, ob das in Amerika so durchgeht.
Das in Amerika ist fahrzeugtechnisch viel möglich, also das könnte sein.
Aber wie gesagt, ich bin mir da selbst nicht sicher, ja. Was Amerika betrifft. Deutschland wage ich mal stark zu bezweifeln. Außerdem bin ich eh von diesem Kit-Design nicht besonders.
Das war das Erste, was mir durch den Kopf geschossen ist. Mensch, Knight Rider. Knight Rider, genau.
Kit. Knight Rider. Ja, kann man machen. Ich weiß nicht, inwieweit das halt sinnvoll ist, gerade weil du ja auch am Lenkrad, wenn du starke Lenkung oder Lenkbewegungen machst, ja, auch umgreifst, zum Beispiel, zumindest mal ich, Ja, und dann fehlt dir da ein Stück Lenkrad. Finde ich jetzt nicht ganz so glücklich. Aber wie gesagt, darum ging es mir jetzt nicht. Nee, was ich gesehen hatte, ist, dass sie vom Prozessor her auf aktuelle AMD-Technik setzen. Und Elon Musk hatte da getwittert, dass sie sogar Cyberpunk 2077 da drauf spielen können. Und okay. Das fand ich dann schon mal ganz interessant. Es wird, also das Entertainment-System wird auch Wireless-Controller unterstützen, also wirklich spielen. Und sie hatten ja unter anderem, glaube ich, auf diesem einen Bild auch Witcher als Spiel gezeigt. Von daher finde ich das schon mal ganz interessant, auch zu sehen, das ist ja auch schon in der Vergangenheit gewesen. Tesla geht da, gerade was jetzt das Infotainment-System geht, den Weg, dass sie da auf jeden Fall gerne mehr Power drin hätten, als sie unbedingt brauchen, um ihre Karte anzuzeigen. Was ja schon mal viel wert ist, wenn man sich in der Vergangenheit mal das ein oder andere System im Auto angeguckt hat, hat man sich teilweise schon gefragt, ob das sein muss, dass man da auf einen Bildschirmwechsel von halt mehrere Sekunden wartet. Oder beim Anmachen vom Auto, ja, falls das System gerade neu starten muss oder aus irgendeinem Grund, ja, oder aus einem Bug heraus neu startet, warum das so lange dauert, bis das System hochgefahren ist und so ein Kram, ja. Gerade aber das Flüssige, ja, im System, das ist ja eigentlich mit so einem Ding. Und da hatten die ein oder anderen Hersteller in der Vergangenheit dann doch schon mal sich Sachen erlaubt, wo ich mich frage, ob das unbedingt sein muss. Ja. Genauso einen großen Bildschirm verbauen und die Auflösung an sich ist allerdings noch relativ gering. Ja. Auch schon grenzwertig. Okay, heutzutage gerade im Premium-Bereich ändert sich das ja alles. Gott sei Dank, muss man da auch sagen. Ja, die haben dann doch mal, oder sagen wir mal, die Zulieferer, ja, machen es mittlerweile besser. Ja, ich weiß nicht, ob es unbedingt die Vorgaben von Mercedes und BMW sind, ja, oder von Audi, aber auf jeden Fall haben die Zulieferer da auch sehr viel dazugelernt, ja. Von daher wird das ja alles besser, aber ja, ich glaube nicht, dass die, gerade was jetzt so das Einkaufen und den Cent betrifft, jetzt unbedingt dann die Technik verbauen würden. Klar orientiert sich da auch Tesla eher am unteren Ende, ja, aber wenn die Leistungsdaten oder wenn es wirklich stimmt, ja, dass das System leistungsfähig genug ist, um zum Beispiel auch Cyberpunk darzustellen, und wir wissen alle, wie hardwarehungrig Cyberpunk im Prinzip ist, ja, dann auf jeden Fall schon mal Hut ab, ja, vor der Power, die sie ins Auto bauen. Also da ist auf jeden Fall Potenzial oder genug Power da, um das System auch vernünftig zu befeuern, ja.
Ja gut, solche Systeme brauchen ja auch Rechenleistung. Das liegt ja auch, denke ich, in der Natur der Sache, dass das einfach benötigt wird.
Ne? Ja, gerade auch, wenn du mal guckst, was halt alles mittlerweile über das System auch gesteuert wird. Ja,
ja klar.
Das ist ja nicht mehr nur das Autoradio, sondern es ist ja komplett alles, ja, mittlerweile.
Ja.
Wobei man auch sagen muss, bei dem neuen Tesla, da bin ich auch sehr skeptisch, du hast ja dein Blinker ist ja kein extra, wie sagt man, Arm? Nee, was war denn dieses?
Am Lenkrad, wie heißt es denn im Fachjargon?
Ich weiß ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, das ist ja nicht mehr da, das ist ja im Lenkrad mittlerweile. Ja, also wirklich im oder auf dem Lenkrad. Ja, du hast ja dieses Steuerding nicht mehr. Licht ist, glaube ich, komplett weg. Wurde ja teilweise. Ja,
aber wie machst du Lichthupe?
Ja, keine Ahnung. Selbst die Hupe ist, glaube ich, mittlerweile nur noch so ein Bedienelement auf dem Lenkrad. Also nicht mehr, dass du hier in die Mitte schlägst, ja, wenn es sein muss, mit der Faust feste drauf, sondern du hast da anscheinend auch nur noch, deswegen sind das Touch-Elemente, ist es ein richtiger Knopf. Ich bin ja nicht, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, ich bin nicht unbedingt ein Freund, wenn alles einfach nur zentral über Touch läuft. Ja, ich bin auch kein Freund von diesen, das hat man ja auch schon in diversen Autos gesehen, von diesen Bildschirmen im Lenkrad.
Nee, hat sich auch nicht durchgesetzt, glaube ich, mit dem Bildschirm im Lenkrad.
Von daher, oder mit diesen Bildschirmelementen am Lenkrad, wo dir verschiedene Ladezustände vom Motor zum Beispiel anzeigen, bin ich auch nicht unbedingt der Freund davon. Ja, oder gerade auch, wenn Bedienelemente am Lenkrad kontextsensitiv ihre Funktion ändern können, bin ich gar kein Freund von. Das hatten wir ja auch schon gesehen im Fahrzeug. Da bin ich überhaupt kein Freund von. Wenn ein Knopf kontextsensitiv andere Funktionen ausüben kann, ganz schlechte Idee. Ich bin schon kein Freund davon, wenn ein Hersteller mit seinen Multifunktionslenkrädern Bedienelemente von Serie oder von Fahrzeugtyp zu Fahrzeugtyp an anderen Stellen hat. Da bin ich auch schon kein Freund von.
Ja, das Thema Multifunktionslenkräder, man darf es nicht übertreiben, bin ich der Meinung. Man darf nicht
ja,
zu
genauso
viele Funktionen in ein Lenkrad reinbringen.
Genauso
ja.
mit alle Funktionen aufs Touch-Display bin ich auch kein Freund. Es gibt Nein. einfach Funktionen oder Knöpfe, die müssen Knöpfe sein. Okay, das haben wir auch in unserem Recht ja auch hier, SOS, Warnblinker und sowas, muss ja ein Knopf sein. Aber da könnte ruhig noch ein bisschen was anderes drinstehen. Wenn ich zum Beispiel die Lautstärke oder die Stummfunktion nur über das Touchscreen machen kann.
Nee, das
wird auch schwierig. Dinge,
die müssen schnell und einfach erreichbar sein.
Ja, vor allem blind und haptisch mit Feedback. Ja.
Genau, als Knopf und das ist einfach so. Da gibt es derzeit auch nach meiner Meinung keinen vernünftigen Ersatz.
Oder Lüfterregelung nur über ein Touchscreen. Hallo? Vielleicht bin ich da zu alt für, ja. Vielleicht ist das auch schon wieder der alte Mann, der aus mir spricht. Aber ich bin da kein Freund von. Sorry.
Ja. Ja,
das wären schon so Kriterien, wo ein Autokauf an mir scheitert. Und da sind wir ja bei Tesla ganz weit vorne dabei.
Übrigens, wo du eben gesagt hast, aufs Lenkrad draufhauen, da ist mir ein Video geradezu über den Weg gelaufen. Da hat jemand auf YouTube, ich glaube, das war der YouTuber Touch Benny. Oh Gott, der nennt sich Touch Benny, hat früher Apple-Videos gemacht, etc., rund ums iPhone und so weiter. Ist jetzt aber mehr oder weniger auch so in die Elektromobilitätsschiene gegangen. Ja. Und ich glaube, er hat auch beruflich viel mit Elektromobilität zu tun. Ganz durchgeblickt habe ich es leider jetzt auch nicht. Jedenfalls hatte er ein Review gemacht zu seinem neuen Tesla Model 3 in der Performance-Version, also schon nice. Ein kostspieliges Fahrzeug. So, und nun hat er einen Rundgang gemacht um sein Fahrzeug und wollte die Mängel aufnehmen, die er hat an diesem Fahrzeug. Das Interessante ist das Fazit, was er dazu gezogen hat, aber das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Er fing im Außenbereich an, er fing an der Frontschürze oder an der Stoßstange an. Ja, die Stoßstange hat eine leicht andere Farbe wie der Rest vom Fahrzeug, aber das fällt bei dem Blauton ja nicht so schlimm aus. Bei Weiß sieht das viel schlimmer aus. Kann man noch vertreten? Da dachte ich auch, Mensch, Junge, da fing es schon an. Ja, und ganz unten an der Lippe von der Stoßstange hat er so einen kleinen Auslieferungsschaden. Da ist so ein kleiner Kratzer, aber den sieht man ja nicht. Man legt sich ja nicht unter das Fahrzeug. Das ist doch scheißegal, ob ich es sehe oder nicht, aber es ist ein Mangel, verdammt.
Dann hätte ich den auch nicht gesehen. Ich lege mich nicht unter das Auto.
Nee, aber er hat sich ganz drunter legen musst du dich nicht. Du musst dich halt tief bücken. Es ist unter dem Bereich, wo das Nummernschild sitzt. Hm. Also man sieht es eigentlich schon, würde ich sagen. Und allein, dass ich weiß, dass da ein Kratzer ist,
ja, würde mich dazu bewegen, mal weiß,
dieses Fahrzeug nicht abzunehmen. Aber das sind auch noch die Mängel, die ich jetzt auch noch in den kleineren Bereich bringen würde. So, dann ist er rumgegangen, hat sich die Zierleisten angeguckt. Die waren auch verhältnismäßig gerade. Also man hatte eine Flucht mit der Zierleiste und die Türen waren auch nicht schief eingesetzt. Und dann hatte er sich in den Innenraum begeben und hat dann gesagt, ja, das Lenkrad, das hatte leichte Klebespuren, da war ja noch Folie draufgeklebt, die das schützen sollte, das habe ich aber wieder wegbekommen, habe das gereinigt, das Lenkrad, aber da ist ein kleiner Kratzer mitten auf dem Lenkrad, aber das stört mich persönlich nicht. Oh, dachte ich, du lieber Gott.
Ja, den hat er wahrscheinlich beim Reinigen selbst reingemacht.
Nee, da war, angeblich war der serienmäßig, den hat er dazu bekommen. Naja, und hat dann mit dem Kratzer kann er dann leben. Also im Sichtfeld, was ich genau immer vor mir habe, mit dem Kratzer kann er leben. Okay, dann ging er weiter und hat an der hinteren Tür festgestellt, dass die Tür schief eingebaut ist und dass da die Spaltmaße nicht richtig sind. Und hat gesagt, naja, deswegen werde ich jetzt keinen Servicefall bei Tesla aufrufen, weil die restlichen Spaltmaße stimmen ja und dass die hintere Tür etwas schief eingebaut ist, damit kann ich auch leben. Dann war noch die Abdeckung von die seitliche Lichtabdeckung von der Rückleuchte auch ein bisschen schief. Ja, das liegt noch alles im Toleranzbereich. Und dann hat er sich den Kofferraumdeckel angeguckt, der war auch total schief eingebaut. Ja, und dann war das Fazit, was mich ja fast vom Socken gehauen hat, ich wäre ja fast vom Stuhl gefallen. Ja, im Großen und Ganzen ist das ein Fahrzeug, was sehr wenig Mängel hat. Ich habe da schon wesentlich schlimmere Fahrzeuge gesehen und ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich hier bekommen habe. Jo.
Ja, wenn, aber auch wenn er ja zufrieden ist damit.
Ja, aber ich weiß es nicht,
ob man dann,
diese,
wie gesagt,
wie diese Tesla-Fans sich das schön reden. Ich weiß es nicht, ob er, wenn er sich jetzt einen Volkswagen gekauft hätte, ob er genauso denken würde, wenn da eine Tür schief eingebaut ist, wenn die Tür nicht richtig bündig ist, wenn die Heckklappe nicht richtig eingebaut ist, ob er sich das dann auch so schön reden würde oder ob das nur dieses Tesla-Phänomen ist, dieses Tesla-Fanboy-Sein. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht begreifen. Immer und immer wieder sehe ich solche Videos, so nach dem Motto, ich habe ja nicht 20 Mängel, ich habe ja nur 12 Mängel und ich kann ja damit zufrieden sein, was ich bekommen habe. Das kann ich nicht einordnen.
Aber wenn wie klar ist es scheiße, ne? Ja, du würdest das so nicht akzeptieren, aber wenn das für ihn in Ordnung ist?
Ja, ich würde es nicht akzeptieren, weil auch der Anschaffung
wieder halt von schade, so einem Fahrzeug. Ich finde es ja halt schade, wenn das die Mehrheit der Käufer ist, weil dann sendet genau, das ja auch das falsche Signal an Tesla. Oder, genau, sagt, oder nicht nur an Tesla, sondern an jeden Hersteller, der halt einfach der halt Sachen in so einem Zustand halt ausliefert. Wie gesagt, wenn die Leute das einfach so akzeptieren, dann ist es ja...
Genau. Und das ist das Problem, was ich sehe oder was ich nicht verstehe, dieses Phänomen. Ich akzeptiere das so nach dem Motto, ich kann ja froh sein, dass ich nur 12 Mängel habe oder nur 5 Mängel habe und nicht 20 oder 30 Mängel, wie viele andere Kollegen, die sich an Tesla gekauft haben. Und dass das so von der breiten Tesla-Kundschaft akzeptiert wird, dass man so ein minderwertiges Produkt bekommt von der Verarbeitungsqualität, nicht von der Technologie her. Das muss man trennen. Aber dass ich so ein Produkt geliefert bekomme und dass das die Tesla-Kundschaft in Kauf nimmt. Und dieses Phänomen stelle ich immer und immer wieder fest. Das ist ja jetzt nicht nur einer von vielen, sondern der ist ja exemplarisch, der für ganz viele Kunden steht. Das akzeptieren ja ganz viele Kunden und das kapiere ich nicht. Das müsste mir mal wer erklären, aber ich verstehe es nicht. Na gut. Das ist ein Phänomen, was ich nicht begreifen kann. Das zum Thema Tesla.
Gut.
Gut, aber lass uns über was kurz Erfreuliches sprechen. Lass uns über die Quartalszahlen von Apple sprechen. Das,
willst das du das Fass jetzt wirklich noch aufmachen?
Das Fass möchte ich nur halb aufmachen. Das ist nur ein kleines Fass. Okay. Weil es haben ja schon marktbegleitende Publikationen tiefgreifend getan, egal ob es Podcaster oder Blogger waren. Ich möchte nur mal erwähnen, dass sie einen Umsatz im letzten Quartal, also im Weihnachtsquartal von 111,4 Milliarden US-Dollar hatten. durchaus kann man sagen, oder wir sagen es ja noch einmal, weil bei der letzten Quartalszahlenbesprechung hatten wir schon gesagt, Corona-Gewinner, eindeutig. Sie haben also die Prognosen und die Vorausschätzungen von den Spezialisten haben sie ja übertroffen. Und sie haben also durchweg alle Bereiche steigern können. Besonders erwähnenswert finde ich den Bereich der Macs. Da geht es noch um 21% nach oben gegenüber dem Vorjahresquartal. Und die iPads mit 41% gingen auch nochmal nach oben, also plus 41%. Und wie gesagt, bei den Macs plus 21% und bei den iPhones plus 17%. Und bei den iPhones geht man davon aus, das war ja auch das Statement von Tim Cook, 5G ist Treiber der ganzen Geschichte, dass sich viele Leute auch nochmal getriggert gefühlt haben, jetzt zuzuschlagen, weil das iPhone jetzt auch 5G hat und sie endlich nicht nur 5G bei Android bekommen, sondern auch bei Apple, auch wenn es in vielen Ländern immer noch keine Rolle spielt, einschließlich Deutschland. Aber 5G soll angeblich der Trigger gewesen sein oder einer der Trigger, dass sie dementsprechend jetzt umgestellt haben oder sich ein neues iPhone gekauft haben, die Kunden. Ja.
Der größte Trigger war garantiert das Design, gerade in China.
Ja, obwohl in China natürlich 5G auch nochmal eine ganz andere
Ja, aber
Ausbaustufe hat als bei uns oder generell in dieser Region, weil man muss ja auch bedenken,
warum wohl?
Mhm. Alle sagen ja China, aber da zählt Apple ja auch noch andere Regionen dazu. Da zählt Taiwan, Hongkong und Macau dazu. Also das sind die vier Regionen, die also, in diesen Umsatzbereich reinfallen.
Also China. Ganz böse.
Ja, ganz böse. Es ist aber ganz böse. Also Apple nennt es ja Greater China. Das ist ja der Begriff, den Apple da zusammenfasst. Ja. Aber viele,
die Big darüber berichtet haben, in China.
Die haben ja nur gesagt China, und da sind auch, wie gesagt, Hongkong, Macau und Taiwan dabei. Und
ja, da hat aber, Apple aber ja auch da, wie gesagt, da ist Hongkong, China, ja.
Ja.
Auch wenn man Bauchschmerzen hat, ja, Taiwan genauso, ja, auch wenn man Bauchschmerzen hat, frag mal China, ja. Ja, okay, jetzt habe ich mich sehr unbeliebt gemacht, ja, aber Greater China passt da, denke ich mal, schon
genau,
ganz gut.
Genau, und das ist halt der Überbegriff, den Apple da gewählt hat.
Und die iPhone-Verkaufszahlen waren ja super in China im Quartal.
57% ist das nach oben gegangen. Und ja, da haben sie ja richtiges Comeback gefeiert. Ne?
Ja, nachdem man ja das Telefon ja im Prinzip tot geredet hat, spricht das Quartal jetzt doch eine ganz andere Sprache, was ja, wo ich ja auch immer sage, in your face, ja. Aber egal. Nee, aber ganz, wie gesagt, ganz klar denke ich mal auch, dass einfach das Design. Ich hatte da einen sehr interessanten Bericht drüber gelesen, der sich da auch mit der Thematik Design bzw. Neues Design beschäftigt hat. Und da legen Chinesen anscheinend wirklich Wert drauf, ja, dass, wenn man das Ding in der Hand hält, andere auch sehen, man hat das wirklich das Neueste, ja. Und das,
genau, weil die Designsprache sich auch grundlegend verändert hat. Ja. Und wie das nächste iPhone auch heißen mag, 12S oder 13 etc., das wird mehr oder weniger gleich aussehen wie das jetzige iPhone, außer so ein paar Kleinigkeiten. Und ich glaube, dass der Sprung dann oder die, der Umstieg dann nicht so hoch sein wird, wie wenn sich das Design halt komplett ändert.
Ja, die Frage ist halt, ob sie dann wirklich jetzt jedes Jahr vom Design ja nicht jetzt grundlegend was ändern, aber optisch was ändern, dass du von außen einfacher erkennst, dass es wirklich das Neueste ist. Wie das zum Beispiel hinten das Kameramodul. Ja,
ja,
das kann kannst sein. Du von der Form her oder von der Anordnung her könntest du das anders machen. Von daher mal abwarten, ja, wahrscheinlich eher nicht, aber das könnte noch eine Idee sein. Ansonsten, mein Gott, ja, also mir ist es fast egal. Von daher, aber ich bin ja auch nicht normal, also von daher.
Das sind wir ja alle nicht. Oder jedenfalls wir beide nicht. Ja. Ja, und die ganzen anderen Dinge, wie zum Beispiel, dass die iPad-Zahlen so nach oben gegangen sind, da würde ich einfach sagen, das liegt auch an der Corona-Krise.
Pandemie, Homeschooling.
Viele Schüler, Homeschooling, Firmen, Homeoffice,
genau,
etc., dass die nochmal im Bereich iPad zugeschlagen haben. Die Leute haben sich ja Homeoffice dementsprechend ausgestattet, und da würde ich auch den Mac-Bereich zuzählen. Und das ist eindeutig die Corona-Krise, die dort positiv Apple in die Karten gespielt hat, ganz, ganz
klar. Ja, generell jedem, der irgendwie was mit IT oder auch Hardware-Gerätehersteller zu tun hat, die haben definitiv gut, denke ich mal, oder hatten die Möglichkeit, gut Geschäft zu machen.
Ja.
Sagen wir, ja, okay, IT nicht generell, aber gerade was jetzt Hardware-Verkauf betrifft, im Bereich Homeoffice, ja, da war definitiv ein bisschen was zu machen. Wenn ich dran denke, mein aktueller Arbeitgeber, jeder, der irgendwo einen Bürojob hat, sitzt seit März zu Hause. Mhm. Die machen 100%, also 99,9% Homeoffice. Das ist unglaublich, ja. Mein Kollege, mit dem ich mich vor Ort mal im Büro getroffen habe, gerade ich musste ja Hardware und sowas alles abholen, was ich für zu Hause brauche, der war seit März das erste Mal jetzt wieder im Büro.
Naja, ich meine, sei es froh, geht, dass du in einem Beruf arbeitest, wo das möglich ist.
Ich sage ja, es geht. Aber ja, ich sage ja, in dem klar. Bereich, wo es halt machbar ist, gerade hier mit den Büros, die ziehen das rigoros durch. Mittlerweile ist die Stufe nochmal verschärft worden. Und du musst jetzt, wenn du ins Büro gehst, das vorher bekannt geben, einen Grund angeben, warum du ins Büro willst, ja, oder gehen musst. Und es läuft, ja, es läuft. Es geht.
Ja, klar, genau. Naja, wie gesagt, jetzt nochmal kurz auf die Apple-Geschichte zurückzukommen. Apple, weil du eben sagtest, viele IT-Unternehmen und alle, die Produkte fürs Homeoffice bauen, haben von der Krise ja, profitiert, viele, aber ja. Keiner so enorm, würde ich sagen, wie Apple. Mhm. Also, Apple hat wirklich mit diesem Quartal, mit diesen 111,4 Milliarden Quartalsumsatz wirklich nochmal einen Rekord hingelegt.
Ja, vor allem halt auch die prozentualen Vergleiche halt zu dem Vergleichsmonat oder zu dem Zeitraum vorher. Das ist halt dann auch wieder so exorbitant, ja. Boah, Freunde.
Ja, es ist das ist schon beeindruckend, kann man nicht anders sagen. Mhm. Klar. Ja. Gut. Ja, haben wir noch irgendwas, was wir dringend besprechen müssen? Nee, oder?
Wir verlinken noch mal kurz was. Ich will, jetzt ist es eh egal. Wir kratzen jetzt auch schon wieder an den 2 Stunden.
Echt? Tun wir das?
Ja, ja. Wir kratzen schon wieder an den 2 Stunden. Und zwar, weil wir hier über Wireless Charging und ja auch MagSafe und blablabla die letzte Zeit ja auch öfter mal wieder gesprochen haben. Wir hatten ja auch schon über neue Ladetechnik von Apple gesprochen. Es gab ja die Patente auch gerade von Apple im Bereich Wireless Charging. Also wirklich Wireless Charging. Es gibt von Xiaomi jetzt etwas, was sie zumindest mal als Konzept gezeigt haben. New Mi Air Charge, wo du wirklich ohne Kabel aufladen kannst. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Nein.
Sie haben ja dann hier diesen, ja, wie soll man es jetzt nennen? Ja, deinen Charger in der Wohnung stehen und mit 5 Watt kann es mehrere Geräte gleichzeitig, die im Raum sind und auch gerade benutzt werden, aufladen. Beamforming-Technologie, die schicken also die Energie gerichtet auf dein Gerät. Also es ist nicht einfach hier, wir strahlen mal grundsätzlich überall hin, sondern die machen schicken es grob in die Richtung vom Gerät hin. Es ist ein schönes Video. Ich denke, sie werden es wahrscheinlich auch, ich sag mal in Anführungszeichen, zeitnah wahrscheinlich dann auch auf den Markt bringen können. Es soll ja dann auch wieder, ist ja auch egal, wo du es hinstellst, das kann auch durch deinen Schrank durchschicken, ja. Mhm. Das spielt dann da jetzt nicht die Rolle. Nur, ich habe da leichte Bauchschmerzen mit.
Ja.
Egal, so viel Strahlen wir ja schon um uns rum haben, aber dann doch mal im Prinzip Strom durch die Luft schicken. Ich habe da ein bisschen, das ist jetzt wirklich alter Mann, ja.
Ich habe da so ein bisschen. Ich kann das aber nachvollziehen, weil ich würde das jetzt auch nicht unbedingt machen. Ich meine, wir haben schon genügend Strahlung um uns herum und ich möchte jetzt ja gar nicht den Aluhut aufsetzen, um Gottes Willen. Davon
wäre vielleicht dann besser, wenn du sowas hast.
Wäre vielleicht in dem Fall dann besser. Aber mit Strom, ich meine, auch wenn sie nur in diesem kleinen Bereich senden und das.
Andererseits, was ist dann an WLAN jetzt viel anders?
Ja gut, aber bei WLAN operieren wir ja im Milliwatt-Bereich.
Ja klar, genauso, aber dann kommt ja auch wieder dein Funkturm dazu, ja, da kommt dann dein Bluetooth dazu. Klar, aber dann nochmal das zusätzlich mit, ich habe das schon gesagt, als die Gerüchte ja von Apple kamen, ja, dass die an sowas arbeiten, wo ich auch schon skeptisch war und wo ich gesagt habe, ich kann mir das nicht, also vorstellen kann ich mir es schon, aber es wäre das was ich in der Wohnung haben wollte, ja. Da jetzt bei Xiaomi genauso, klar ist es schön, es ist auch wieder bequem, ja, gerade wenn es halt wirklich überall gezielt funktioniert und du brauchst kein Kabel mehr, dann musst du wirklich keine Gedanken machen, dass es, oder du bist auch nicht an die Ladeschale gebunden oder an den Puck, der am Gerät dran ist, was auch wieder mit dem Kabel irgendwo hin muss, was dich vielleicht, oder wo das Gerät vielleicht auch nicht wieder benutzen kannst, ja, weil es am Aufladen ist. Aber also da mache ich mir über. Es ist so komisch, es klingt ja. Da würde ich mich jetzt über Langzeitfolgen dann schon Gedanken machen.
Kann ich.
Und wollte ich sowas im Schlafzimmer haben? Das ist ja wieder die andere Frage, ja.
Das ist die andere Frage, ja. Das ist die andere Frage. Ich meine, es gibt ja in Deutschland die Limitierung WLAN nur, also jetzt, wo wir gerade über Strahlung sprechen, es ist das beste Beispiel, WLAN nur auf 100 Milliwatt Sendeleistung zu limitieren. Oder das ist ja begrenzt in Deutschland, also bei uns in Deutschland, auf 100 Milliwatt. Und ich weiß damals, da war es so, wo die allerersten WLAN-Karten rauskamen, da hatten die Notebooks noch diese PCMCIA-Karten. Und da hatten sie noch kein serienmäßig eingebautes WLAN, also Onboard. Da musste man sich noch diese Zusatzkarten dazu kaufen. Und die hochwertigsten und besten Karten hatte damals die Firma Avaya gebaut. Die ging dann auch in den Direktvertrieb. Mittlerweile machen sie ja nur noch Industriegeschichten und Enterprise-Lösungen, also weniger im Direktvertrieb. Also Avaya ist so noch existent und sind auch noch im WLAN-Bereich einer der führenden Unternehmen. Und die hatten verschiedene Karten für verschiedene Länder, zum Beispiel die holländischen Karten, also für die Niederlande, die konnten mit 200 Milliwatt senden. Und es war, diese Dinger in Deutschland waren zwar nicht erlaubt und durfte man offiziell nicht betreiben, aber die Dinger waren extrem begehrt, sie hierher zu importieren, weil du natürlich eine wesentlich größere Reichweite damit hattest, weil du mit 200 Milliwatt arbeiten konntest. Und das weiß ich noch so als Anekdote, dass diese Karten extrem gefragt waren. Ich meine, das ist jetzt auch schon sehr lange her, aber da weiß ich, dass verschiedene Länder verschiedene Reglementierungen hatten und dementsprechend Begrenzungen hatten für ihre Milliwatt-Geschichten. Mhm.
Ja, wieder was gelernt.
Ja, ob das jetzt immer noch so ist, ob jetzt die Niederlande immer noch mit 200 Milliwatt arbeiten dürfen, das kann ich dir jetzt nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber zur damaligen Zeit war es halt noch so. Und das Gleiche war auch mit den Routern von Linksys, diese WRT54. Die waren auch in der niederländischen Version ganz anders aufgestellt als in der deutschen Version. Also lang, lang ist es her.
Wie heißt es schon? Wir werden alle sterben.
Ja, ja, auf jeden Fall. Früher oder später schon. Wenn alles gut geht, werden wir alle sterben. Oder schlecht, wie man es auch nennen mag. Das Leben ist endlich. Es sei denn, man ist James Bond, dann lebt man zweimal.
Haha, genau.
Oder man arbeitet Designermöbel auf, weil die leben auch zweimal.
Ja, aber gerade Bond, da hatte ich glaube ich das letzte Mal schon gesagt, gell, der ist ja jetzt wieder verschoben worden.
Ja, es gibt ja Stress mit den ganzen Herstellern, die das Merchandising produzieren.
Klar.
Und es gibt auch Stress mit den Firmen, die Product Placement im James Bond betrieben haben. Die haben sich jetzt auch schon beschwert, dass sie halt nicht mehr zeitnah ihre Produkte ins Kino bekommen, weil wenn im Oktober der Film rauskommt, sind viele Produkte schon veraltet und nicht mehr in der Kampagne drin. Also diese Firmen, die dort Product Placement betreiben, die haben echt Stress oder die machen echt Stress. Kann ich auch verstehen, weil Product Placement kostet eine Menge Geld. Ja. Übrigens, ich habe letztens einen uralten Film gesehen und mir ist ein sehr extremes Product Placement aufgefallen, was ich so noch nie von Apple gesehen habe. Kennst du den Film Ein Vogel auf dem Drahtseil? Mhm. Okay. Und da waren ja auch Apple-Computer zu sehen. Und überall, wo die im Bild waren, haben sie diese mitgelieferten Apple-Aufkleber auf die Geräte geklebt. Ist mir noch nie so aufgefallen, dass das so in your face präsentiert worden ist.
Boah, da kann ich mich nicht dran erinnern.
Ist mir jetzt nur so, ich habe den Film auch schon zigtausend Mal gesehen und jetzt habe ich ihn nochmal gesehen. Und jetzt ist mir aufgefallen, Mensch, da ist ja so ein riesen Apple-Aufkleber. Und überall, wo diese Macs zu sehen waren, waren an den unmöglichsten Stellen auf dem Gehäuse vom Monitor oder auch auf dem Desktop Gehäuse waren diese Apple-Aufkleber ist mir verstärkt aufgefallen. In so einer Dominanz habe ich das noch nie von Apple gesehen in den alten Filmen. Gibt ja viele Filme, wo Apple-Rechner zu sehen sind, aber nicht mit diesen Aufklebern. Das ist schon krass
gewesen. Meistens mit Aufklebern über dem Apple-Logo, um sie unkenntlich zu machen.
Ja, aber das nicht in der Vergangenheit. In der Vergangenheit hat man es ja gezeigt. Naja, egal. Gut. Ich würde sagen, dein Bürostuhl, der quietscht schon wieder.
Ja, ich habe mal die Position geändert. Du weißt ja auch, Dings sitzen. Wie heißt
aktiv sitzen. Dynamisch sitzen.
Genau.
Aber dafür sitze ich ja auf dem Herman-Miller-Stuhl. Da funktioniert das ja.
Ja, geräuschlos. Ja.
fast geräuschlos. Gut. Ich würde sagen, bevor wir noch länger uns hier um Kopf und Kragen reden, machen wir das Ding für heute zu.
Ja, genau.
Und wenn alles gut geht, hören wir uns irgendwann nächste Woche wieder.
So ist es, genau.
Okay, bis dann.
Bis dann, ciao.